Info. Themenabend.
Tja, hallo an unserem Themenabend. Ich bin Andreas Kuhn und ich freue mich, dass Sie heute mit uns fahren. Denn es geht in den nächsten 90 Minuten auf die Autobahn. Wir fragen, privat oder staatlich, wie werden Straßen in Zukunft gebaut? Wie werden sie finanziert? Das wollen wir ausführlich diskutieren, wie immer am Themenabend, zunächst mit unseren Experten hier im Studio. Und dann ab 21.05 Uhr in der Redezeit mit Ihnen. Sie können jetzt schon anrufen, das immer wie kostenlos, über 08000 44 17 77, privat oder staatlich. Wie werden die Straßen in Zukunft gebaut? Wie werden sie finanziert? Seit ein paar Tagen sind ja Pläne öffentlich bekannt, nach denen die Bundesregierung und dabei insbesondere das Bundesfinanzministerium die Privatisierung oder zumindest die Teilprivatisierung der Autobahnen plant. Dazu soll eine privatrechtlich organisierte Infrastrukturgesellschaft gegründet werden, die sich um Bau und Betrieb der Straßen kümmert. Und Investoren sind hier offenbar willkommen. Gerade hatte Verkehrsminister Dobrindt seine Mautpläne an der EU abgeschliffen und jetzt eine Umsetzung für die nächste Legislaturperiode angekündigt. Da zaubert also die Regierung die nächste Idee aus dem Hut, bei der nicht so ganz klar ist, wer soll das eigentlich wie bezahlen? Und das wollen wir heute mit Ihnen diskutieren, privat oder staatlich. Wie werden Straßen in Zukunft gebaut? Wie gesagt, jetzt im Forum erstmal mit den Experten und ab 21.05 Uhr dann mit Ihnen. Sie können aber jetzt schon anrufen 08000 44 17 77. Unsere Gäste, Dr. Karl-Heinz Dehres, ehemaliger Verkehrsminister in Sachsen-Anhalt und ehemaliger Vorsitzender der Kommission Zukunft der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung. Die sogenannte Dehre-Kommission. Schönen guten Abend, Herr Dr. Dehre. Zugeschaltet aus Magdeburg vom
Schönen
Studio.
Schönen guten Abend.
Sie sind der Experte. Wie lief das denn eigentlich bisher mit der Finanzierung der Straßen bei uns in Deutschland?
Ja, wir haben ja die Situation, dass wir die Kfz-Steuer haben, dass wir die Mineralölsteuer haben. Und aus diesem Bereich sind dann die Finanzierungen vorgenommen worden für den Bau der Autobahnen, der Bundesstraßen und natürlich auch der Landesstraßen. Wir wissen aber, dass wir mehr Geld brauchen, als über diese Kfz-Steuer, Mineralölsteuer dann zur Verfügung gestellt wird. Und da liegt schon die Krux. Wir haben über 50 Milliarden Mineralölsteuer. Und da müsste die Hälfte in die Straßen fließen. Das tut es aber nicht. Es geht in den allgemeinen Steuertopf und wird dann anschließend verteilt. Und das ist unser Problem. Wir hatten bis vor wenigen Jahren zu wenig Geld.
Aber Sie sagen, jetzt ist es besser geworden.
Ja, es ist deutlich besser geworden. Also wir haben die Situation, dass wir jetzt im Bund höhere Einnahmen haben. Das hängt einerseits damit zusammen, dass man aus dem steuerfinanzierten Anteil doch etwas draufgelegt hat und dass wir natürlich durch die Mauteinnahmen, die wir bei dem LKW haben, nicht nur auf den Autobahnen, sondern auch auf den Bundesstraßen, eine deutlich bessere Finanzierung im Moment haben, was den Aus- und Neubau von Straßen angeht.
Wer baut denn zurzeit und wer gibt den Auftritt? Wo kommt das Geld her? Also das Geld kommt vom Bund und die Länder dürfen es umsetzen, oder wie ist
das? Ja, wir haben das Grundgesetz Artikel 90 und das besagt, dass nach diesem Artikel die Länder beauftragt sind, im Auftrag des Bundes die Straßen zu erhalten, teilweise auch zu planen und so umzusetzen. Das ist die Krux, die im Moment da ist und die soll geändert werden.
Unser Gast aus Lüneburg von der Leuphana-Universität ist Professor Peter Peetz. Er ist Verkehrswissenschaftler, Experte eben für Verkehrsinfrastruktur. Schönen guten Abend, Herr Professor Peetz. Wenn jetzt genug Geld da ist und wenn jetzt demnächst noch was dazukommt, möglicherweise auch von privaten Investoren, das sieht ja toll aus für die Verkehrsinfrastruktur. Sie müssten sich ja freuen, oder?
Ja, das kann man so sagen. Ich meine, Geld ist immer gut. Das hat schon Dagobert Duck gesagt. Nicht? Nein, es ist erstmal eine vielschichtige Problematik natürlich. Erstmal müssen wir die Frage stellen, ist tatsächlich zu wenig Geld da? Und Herr Dehre hat in dieser Hinsicht schon gesagt, dass eigentlich das Aufkommen sehr viel höher ist als das, was dann nachher von der Mineralölsteuer in den Verkehrssektor fließt. Was mich an der aktuellen Diskussion schon ein bisschen stört, ist die einseitige Fixierung auf die Einnahmenseite. Ich finde, man müsste die Ausgabenseite auch mal unter die Lupe nehmen. Die darf nicht sakrosankt sein. Und mir fällt in dieser Hinsicht auf, dass neben der übrigens ganz richtigen Betonung der Dehre-Kommission, dass wir viel mehr Wert legen auf die Infrastrukturerhaltung, dass darüber hinaus im Grunde...
Klingelt Ihr Handy gerade?
Nein, bei mir klingelt nichts. Ich bin's nicht.
Okay, dann wollte ich Sie nicht unterbrechen, Entschuldigung.
Ich führe den Satz fort. Es geht also um die Fixierung auf die Einnahmen und ich glaube, wir müssen uns die Ausgaben mehr anschauen. Denn neben der Konzentration auf den Infrastrukturerhalt, und da bin ich wirklich der DERE-Kommission und dem Vorsitzenden sehr dankbar, dass das in den Vordergrund gerückt ist, wir müssen uns unbedingt Gedanken darüber machen, wie wir diese überschießende Neubauplanung mal in den Griff bekommen. Denn bei jeder Neuaufstellung des Bundesverkehrswegeplanes geht ja die Wünsch-dir-was-Aktion los. Alle Bundesländer sind daran beteiligt, indem sie wie wild Projekte versuchen, in diese Planung hineinzuschieben, und dann wird mehr schlecht als recht dabei gekürzt. Und jeder ist krankhaft darum bemüht, einen möglichst großen Teil des Kuchens abzubekommen. Auf dieser Grundlage kann man eigentlich kein Gesamtkonzept für eine Verkehrswegefinanzierung und Infrastrukturentwicklung entwerfen.
Also es müssen noch sehr viel mehr Gespräche geführt werden, bevor wir jetzt in irgendwelche privatrechtlichen und privatwirtschaftlichen Möglichkeiten einsteigen.
Unbedingt.
Mhm. Stefan Gerwens ist Geschäftsführer von ProMobilität, Initiative für Verkehrsinfrastruktur. Schönen guten Abend nach Berlin.
Guten Abend, Herr Kund.
Ja, Ihnen können nicht genug Straßen gebaut werden, richtig?
Das ist nicht richtig.
Nicht?
Das legt zwar der Name unserer Initiative vielleicht nahe, aber dem ist nicht so. Wir legen auch einen großen Schwerpunkt darauf, dass man in das Richtige investiert und dass wir kein Netz schaffen, was letztendlich nachher den Steuerzahler und auch den Mautpflichtigen dann einfach zu teuer kommt. Und wir legen sehr viel Wert darauf, dass mehr in der Erhaltung investiert wird, was ja auch der neue Bundesverkehrswegeplan vorsieht. Aber eben auch in die Engpassbeseitigung, da wo die Staufallen sind für die Autofahrer, da wo sie einfach lange stehen, in den Ballungsräumen, rund um die Ballungsräume. Und da sehen wir eigentlich jetzt gute Ansätze in dem neuen Bundesverkehrswegeplan, auch wenn er insgesamt im Investitionsrahmen recht ambitioniert ist.
Diese neue Idee, die da jetzt im Bundesfinanzministerium entstanden ist, eben auch private Investoren am Bau und Betrieb dieser Straßen dann zu beteiligen, ist das aus Ihrer Sicht der richtige Weg, noch mehr Geld ins System zu kriegen, dadurch natürlich diese Engpässe, von denen Sie gerade gesprochen haben, dann über kurz oder lang abzubauen, nachhaltig abzubauen? Oder sehen Sie da auch eine Sollbruchstelle? Es gibt ja politisch da schon sehr unterschiedliche Meinungen.
Man muss in der Diskussion unterscheiden zwischen der Privatfinanzierung von Projekten, die wir heute schon haben, und den privaten Beteiligungen der Infrastrukturgesellschaft, die jetzt in der Diskussion ist, also dieser Autobahngesellschaft. Mhm. Wir haben heute, das nennt sich ja öffentlich-private Partnerschaften, ÖPP-Projekte. Da macht ein Investor für 40, 50 Kilometer, mal auch 70 Kilometer den Ausbau und den Betrieb und die Erhaltung über 30 Jahre. Und damit wird er beauftragt und optimiert das dann letztendlich von der Planung über den Bau und Betrieb in einer Hand. Und daran beteiligen sich auch schon jetzt natürlich in kleineren Dimensionen private Investoren. Jetzt ist die Diskussion darum, ob man den Privaten auch oder die privaten Investoren auch an dieser Infrastrukturgesellschaft, an dieser Autobahngesellschaft beteiligen soll. Da stellt sich ja die Frage, welche Risiken soll er abdecken? Was ist sein Finanzierungsbeitrag? Wir haben eben schon gehört, mit der Lkw-Maut und den Steuereinnahmen stehen wir im Augenblick eigentlich mit der Finanzierung relativ gut da. Mhm. Und der Private hätte dann eigentlich die Aufgabe, Risiken zu bündeln. Nur wenn sie dann für größere Bauprogramme, die dann anstehen, wie zum Beispiel jetzt aus dem Bundesverkehrswegeplan eine bestimmte Anzahl von Projekten, Risiken abfedern sollen, weil sie die Projekte als Investor noch mal genauer anschauen, als das der Staat tut, dann haben Sie das Problem, Sie haben ja eine Bündelung von Projekten und die Risiken sind gedämmt. Hm. Wenn der Staat dann noch eine Garantie für die Schulden der Gesellschaft gibt, dann ist eigentlich auch die Rendite, die dabei rausspringt, für den Investor relativ gering. Und ich sehe zumindest für die Versicherer zum Beispiel eigentlich nur überschaubare Chancen. Wenn Sie an eine Lebensversicherung denken, die muss 3% oder mehr Rendite kriegen. Mhm. Und man verschuldet sich aber als Staat im Augenblick sehr günstig. Und da ist einfach dann auch nur ein kleiner Aufschlag zu haben. Ich glaube, da kommt man an die 3% im Augenblick bei Weitem nicht dran. Die Frage ist, wer das dann machen soll. Und da stehen vielleicht dann die Fonds oder Banken eher dahinter. Und da muss man sich fragen, lohnt sich das auch verkehrspolitisch? Und da bin ich eher sehr skeptisch.
Also Sie haben wirtschaftlich durchaus die Zweifel. Karl-Heinz Dehre als ehemaliger Verkehrsminister in Sachsen-Anhalt, wir kommen nochmal auf den Ist-Zustand zurück oder auf den wir bisher hatten. Ist das nicht im Grunde auch ein Stückwerk, wenn also der Bund sagt, okay, ihr Länder macht mal, wir geben euch das Geld dafür und dann könnt ihr sehen, was ihr daraus macht. Man hat ja das Gefühl, dass dadurch natürlich eigentlich zwar schon ein Autobahnnetz entsteht, aber das ist ja dann wahrscheinlich sehr unterschiedlich auch in der Ausprägung, oder?
Also ich denke, wir dürfen jetzt nicht alles das Kind mit dem Bade ausschütten, denn wir haben in den letzten Jahren gezeigt, dass wir sehr wohl eine Infrastruktur aufbauen können, die sich sehen lässt. Das Problem, das wir haben in Deutschland, ist, dass wir zu wenig Vorsorge getroffen haben für die Sanierung des bestehenden Systems. Und das betrifft ganz besonders den Westen. Im Osten haben wir natürlich mit den Verkehrsprojekten Deutsche Einheit in den letzten 20 Jahren unheimlich viel geschaffen. Und deshalb denke ich, müssen wir jetzt eins machen, dass wir Ausbau und Erhalt voranstellen, dass wir also auch dann die Mittel so einsetzen, nicht im Föderalismus durch 16 irgendwo teilen, sondern dort, wo es notwendig ist. Das ist das ganz große Problem, dass wir eine Gesellschaft, wenn wir sie denn haben, dass sie auch dafür sorgt, dass dann Geld dort eingesetzt wird für die Sanierung, wo es benötigt ist. Erstens und zweitens, dass wir für den Neubau nach wie vor eine politische Diskussion natürlich in Deutschland brauchen. Aber wir haben ja schon gesagt, dass wir am Geld im Moment die geringsten Probleme haben. Hätte man vor 3, 4, 5 Jahren überhaupt nicht gedacht. Aber wir haben natürlich das Problem, dass wir, und darüber müsste man sich auch unterhalten, zu wenig ingenieurtechnisches Personal haben, dass wir überhaupt baureife Projekte auf den Weg bringen. Viele Klagen kommen noch hinzu, sodass wir also auch in der Ausführung der Projekte nicht nur ein finanzielles, sondern wie gesagt ein planungsrechtliches Problem in Deutschland haben.
Aber nochmal die Frage, wenn Sie sagen, also natürlich hat das manche Bundesländer im Osten haben durch den Aufbau nach der Wende, nach dem Zusammenschluss Deutschlands einiges natürlich positiv erfahren können und der Westen hat da aber möglicherweise vor sich hingeschlafen. Also ist das ja im Grunde ein Plädoyer dafür, tatsächlich zu sagen, wir müssen das zentralistischer im Grunde betreuen, das Autobahnnetz, oder?
Na, wir haben ja schon die Erfahrung im Osten gemacht mit der DEGIS. Das war ja diese Gesellschaft, die nach der Wiedervereinigung gegründet worden ist und die dann ja auch fast schon zentral für Ostdeutschland die Autobahnen geplant hat. Also von der Seite her haben wir da schon einen Weg gefunden und ich denke, es würde dann Sinn machen, wenn das länderübergreifend auch weiterhin durch eine Gesellschaft vorgenommen wird. Wir müssen uns nur darüber unterhalten, dass den Ländern dann die Autobahnen zwar entzogen sind, aber dass die Länder die Bundesstraßen die Hoheit behalten. Sonst kriegen wir politisch nicht die Zweidrittelmehrheit aus meiner Sicht für die Grundgesetzänderung, die dann die Voraussetzung ist für die Aufstellung eines Ausführungsgesetzes. Also hier ist noch viel zu diskutieren in den nächsten Wochen und Monaten. Und wir müssen die Länder mitnehmen. Und wir können nicht alles zentralistisch von Bonn oder Berlin aus steuern, sondern wir müssen auch noch vor Ort die Kenntnisse dann auch der Ingenieure, des ingenieurtechnischen Personals mit berücksichtigen.
Aber Autobahnen können aus Ihrer Sicht in die Bundesfernstraßengesellschaft, so soll sie, glaube ich, heißen, so heißt sie schon, dann ausgegliedert werden oder eingegliedert werden?
Ja, ob das jetzt meiner Meinung positiv oder negativ ist, das ist hier im Prinzip beschlossen, auch durch die Ministerpräsidenten abgesegnet. Aber wie gesagt, bezogen nur auf die Autobahnen. Und da muss man sehen, ob man bei der Grundgesetzänderung eine Zweidrittelmehrheit hinbekommt. Das ist alles noch vage. Aber der Weg, den kann man, denke ich, gemeinsam gehen, wenn der Rest dann auch bei den Ländern bleibt.
Ich würde vielleicht da gerne noch mal eben einsteigen. Weil ich glaube, der Unterschied zwischen der DEGIS, die wir jetzt schon seit langem haben und die jetzt auch mittlerweile für 12 der 16 Bundesländern die Planung von Projekten übernimmt, haben wir durch die Fernstraßengesellschaft doch noch eine Erweiterung. Und zwar wird sie die Finanzierung und die Planung besser kombinieren können. Die DEGIS hatte eben keine Finanzierungsverantwortung und wir hatten in der Vergangenheit oft eine Situation, wo das Land die Planung vorangetrieben hat und der Bund vielleicht aber mit der Finanzierung noch nicht so weit war oder das Projekt auch nicht vorrangig gesehen hat. Umgekehrt haben zwei Bundesländer ein übergreifendes Projekt, das eine hat geplant, das andere nicht. Haben wir da gewisse Koordinierungsprobleme gehabt und da, glaube ich, kann die neue Gesellschaft mehr leisten. Und auch in einem anderen Bereich, der sehr wichtig ist und den Herr Dr. Dehre schon angesprochen hat, das Personal. Wir haben eben den Fachkräftemangel und viele Länder sind nicht nur durch die Schuldenbremse dabei, Personal abzubauen. Das hat auch die Straßenverwaltung betroffen und es war in der Vergangenheit letztendlich auch dadurch geschuldet, dass der Bund seine Investitionen über 10 Jahre mehr oder weniger konstant bei 5 Milliarden Euro gelassen hat im Fernstraßenbereich. Und wenn man dann Inflation, also die Preissteigerung berücksichtigt, war das eigentlich ein Drittel weniger nachher. Und dementsprechend haben die Länder auch ihre Kapazitäten runtergefahren. Und jetzt fällt es schwer, gerade wo der Ingenieurmangel eigentlich durch alle Branchen hin ein Problem ist, das mal eben auszugleichen und auch mit einer öffentlichen Tarifstruktur, mit der öffentlichen Vergütungsstruktur auszugleichen. Da kann diese Gesellschaft, gerade wenn sie in einer privatrechtlichen Struktur ist, doch deutlich flexibler agieren und offensiver auch am Arbeitsmarkt, glaube ich, handeln.
Aber ich denke, wir müssen eins mit berücksichtigen, dass die Mehrheitsanteile beim Bund bleiben müssen. Ich denke, das ist aus meiner Sicht notwendig. Und das Zweite ist, wir sollten mal nach Österreich schauen. Da haben wir ja ein Vorbild mit der ACFINA, die in Österreich im Prinzip ja das Ähnliche macht oder das macht, was wir eigentlich auch vorhaben.
Unser Thema heute im Themenabend, privat oder staatlich, wie werden Straßen in Zukunft gebaut? Das diskutieren wir jetzt noch bis 21 Uhr mit unseren Experten, die Sie schon gehört haben. Aber ab 21.05 Uhr in der Redezeit auch gerne mit Ihnen. Ich gebe nochmal die kostenlose Servicetelefonnummer durch. Das ist die 08000 441777, 08000 441777. Auf welchen Straßen wollen Sie fahren in Zukunft? Wer soll die finanzieren? Und was sind Sie bereit dafür, möglicherweise noch über das, was zurzeit schon über Steuer und demnächst möglicherweise über Maut reinkommt, zu finanzieren? Also wir wollen das auch gerne mit Ihnen diskutieren, privat oder staatlich, wie werden Straßen in Zukunft gebaut? Die kostenlose Servicetelefonnummer, die Sie jetzt schon anrufen können, ist 08000 441777. Professor Peter Peetz, der Verkehrswissenschaftler an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Wenn jetzt genug Geld schon im System drin ist, das haben wir ja nun eigentlich von Ihnen dreien allen gehört, dann stellt sich ja immer mehr die Frage, wozu muss jetzt sozusagen noch Geld von irgendeiner Ecke sozusagen eingeworben werden? Die Frage ist ja auch immer noch die Maut, die Dobrindt angekündigt hat und die in der nächsten Legislaturperiode kommen soll. Ist das sozusagen ein Alternativmodell oder wird das zusätzlich noch entwickelt? Also man ist ja mittlerweile als Autofahrer, als Verkehrsteilnehmer völlig verunsichert und weiß nicht, was da so in den nächsten 10 Jahren auf einen zukommt.
Ja, das ist richtig. Letztendlich besteht das Problem in der Kombination von Infrastrukturerhaltung und eben diesem unseligen Ansatz, dass im Grunde die alten Neubauplanungen doch auch weiter verfolgt werden. Und das steigt natürlich den Finanzbedarf immens. Und von daher ist ausrechenbar, dass eben auch die Mauterhebung, selbst die für PKWs, dann nicht ausreichen wird auf mittlere Sicht. Deshalb versucht bezeichnenderweise der Finanzminister, nicht der Minister für Verkehr, sondern priorisiert der Finanzminister, weitere Quellen zu erschließen. Das ist erstmal aus seiner Sicht her durchaus sinnvoll, wenn man eben nur diese Einnahmenseite besieht. Ich glaube, wir müssten eigentlich an der Ausgabenseite anfangen und hier mal massiv kürzen. Ich hätte so eine Wunschvorstellung und das würde daran noch drauf hinauslaufen, ein 5-jähriges, meinetwegen auch nur 4-jähriges Moratorium für Neubauten, damit wir mal alles so richtig kritisch unter die Lupe nehmen können, mit dem Ziel, dass wir aus dem vorrangigen Bedarf, sagen wir ruhig, 50% streichen. Und die packen wir in den erweiterten Bedarf. Und im erweiterten Bedarf, den gucken wir uns auch mal an innerhalb dieser 4 bis 5 Jahre. Und da streichen wir mal 80% oder 90% raus. Da sind nämlich etliche Karteileichen drin. Da müssen wir einfach mal bereinigen. Und dann sieht eigentlich der Finanzbedarf schon wieder ganz anders aus. Ich will aber auch noch etwas zu den Kollegen sagen, was sie eben bemerkt haben. Wenn es tatsächlich weniger im Moment der Finanzmangel ist, sondern der Ingenieurmangel, dann läge es ja eigentlich nahe, so eine Art Ausbildungsprogramm für Hochschulen aufzulegen, damit der Ingenieurnachwuchs mal nachgezogen wird.
Warum angesiedelt an der Leuphana-Universität.
Ja, natürlich, selbstverständlich bei uns.
Sehr gut, ja.
Und noch ein Gedanke. Das Finanzierungsmodell für diese Fernstraßengesellschaft läuft ja letztendlich darauf hinaus, dass privates Geld da hineingeht. Und wenn ich da privates Geld reinstecke, dann will ich da auch was raushaben. Das ist bei allen Gesellschaftern anscheinend.
Scheint logisch.
Ja, und letztendlich wird dieses Geld, das ist meine Prognose, wohl aus der Maut kommen müssen. Und das bedeutet letztendlich, dass wenn wir sogar 49,9% aus der Hand geben wollen, das sind ja Gesellschafteranteile auf Dauer. Das sind Anrechte auf das, was an Mautgebühren reinkommt. Das ist doch eigentlich faktisch eine Teilschlachtung des Goldesels, die wir da betreiben. Wollen wir das dem Steuerzahler wirklich zumuten, nur um kurzfristig mehr privates Kapital zu akquirieren? Also das ist für mich noch ein Problem. Das gebe ich mal in die Runde. Da wüsste ich eigentlich gerne von den Kollegen etwas dazu. Und dann vielleicht noch eine, wenn auch eine Kleinigkeit, so ein bisschen, also ich kann verstehen, wenn man mit einer privatwirtschaftlichen Gesellschaft versucht, Unternehmensstrukturen einzuführen statt Behördenstrukturen. Das verspricht erstmal einen stringenteren Aufbau, das verspricht auch eine größere Bearbeitungseffizienz, das verspricht auch die Bündelung von Ingenieurkapazitäten, das ist alles gut. Aber Wir haben uns im Zuge der noch geltenden Auftragsverwaltung daran gewöhnt, dass eigentlich die Landesverwaltungen in dieser Hinsicht wichtige Kompetenzen eingebracht haben, wichtige Planungskompetenzen verwirklichen konnten. Mir geht es dabei um so eine Art Regionalsensibilität bei den Neuplanungen. Wir haben zwar diverse Naturschutzgebiete und Landschaftsschutzgebiete, das sind aber immer nur sehr kleinflächige Areale. Dass die geschützt wird, steht außer Frage. Wir haben aber größere Raumeinheiten, Landschaftseinheiten, die erst einmal auch schutzwürdig sind. Und es sind gerade die Landeseinheiten gewesen, im Zuge der Auftragsverwaltung, die bei der Feinplanung dafür gesorgt haben, dass man möglichst solche Dinge nicht zerschneidet und nicht zerstört. Wenn wir jetzt alles zentralisieren in dieser Gesellschaft, dann ist so ein bisschen meine Sorge, dass diese regionale Planungskompetenz verloren geht. Ja. Und das steht eigentlich nicht in den heutigen Zeiten. Denn wir erleben doch im Zuge der EU-Diskussion und des aufkeimenden Rechtspopulismus eine mehr und mehr kritische Distanz zur Zentralisierung. Wir erleben das vorrangig in puncto EU. Und eigentlich ist das, was jetzt mit dieser Gesellschaft geplant wird, nichts anderes als eine Verlagerung von Entscheidungs- und Planungskompetenz auf eine zentrale Ebene. Und das ist eigentlich nicht mehr dem Zeitgeist entsprechend. Eigentlich müssen wir mehr Lokalisierung betreiben.
Ich würde gerne Karl-Heinz Dehre dazu fragen. Der ist ja nun ehemaliger Verkehrsminister Sachsen-Anhalt gewesen. Sie haben ja auch im Grunde gesagt, man darf es noch nicht zu zentralistisch gestalten, Ganze. Richtig. Aber haben Sie nicht auch die Sorge, dass natürlich durch so eine Einrichtung wie diese Bundesfernstraßengesellschaft oder wie immer die dann auch hinterher heißen mag, oder sie heißt ja, glaube ich, schon so, aber es gibt ja auch noch andere Ideen, dass man damit sozusagen eine Planung vor Ort aus der Hand gibt und damit tatsächlich wichtige Bereiche, ökologische Bereiche möglicherweise völlig außen vor lässt?
Also ich denke, dass man das in Berlin also auch mit zur Kenntnis nimmt, dass natürlich die regionalen Belange dann auch Berücksichtigung finden müssen. Anders wird es gar nicht gehen. Ich will jetzt mal eins behaupten, man wird irgendwo dann Außenstellen benennen, wo denn die Leute von vor Ort da sind, um dann das Problem zu lösen und weiterhin die Planungen auch durchzuführen. Anders wird es nicht funktionieren. Es wird ich könnte mir vorstellen, nach Himmelsrichtung Nordost, Südwest, dass man so eine Einheiten schafft, wo dann tatsächlich die regionalen Belange mit berücksichtigt werden. Da sind die Fachleute, die kennen die Region und wie gesagt, das Geld gibt der Bund dann, aber es wird dann auch nach wie vor regionale Studios geben, die dann im Prinzip diese Arbeit übernehmen. Das kann man nicht von Berlin oder von Bonn, wo auch teilweise die Bauverwaltung noch sitzt, regeln.
Glauben Sie, dass Sie die regionalen Behörden, die es ja zurzeit schon gibt, die Ämter, die es zurzeit schon gibt, damit noch sinnvoll einbinden können?
Ja, selbstverständlich. Das Problem wird natürlich wieder eins sein, was wir in der deutschen Bürokratie natürlich haben. Es müssen dann Angestellte des Bundes werden. Ja. Da müssen Ausschreibungen erfolgen, Stellenausschreibungen. Der Bund bezahlt anders als die Länder. Also da ist noch sehr, sehr viel zu tun und zu machen. Aber ich bin der Meinung, man sollte eine Idee erstmal weiter diskutieren. Und am Ende wird man sehen, was am besten ist. Aber die Kenntnisse von vor Ort, die braucht man, wenn ich die ökologischen Belange sehe, die wir jetzt schon haben, um dann nicht immer wieder bei Richten zu landen. Die müssen also hier vor Ort tatsächlich weiterhin auch erfolgen. Und das wird man, denke ich, also auch zur Kenntnis nehmen in Berlin. Sonst wären auch die Länder im Prinzip oder die Verantwortlichen einer Grundgesetzänderung nicht zustimmen.
Stefan Gerwens als Geschäftsführer Pro Mobilität, Initiative für Verkehrsinfrastruktur. Wir haben natürlich schon gehört, dass Sie sagen, wir müssen schon sehen, dass wir bestimmte enge Plätze, bestimmte enge Gegenden natürlich entzerren für die Menschen, die da regelmäßig fahren. Das heißt, da brauchen wir neue Straßen. Ich schilder Ihnen mal ein kurzes Beispiel, hat jetzt nichts mit Autobahnen zu tun, aber zum Beispiel eine Stadt wie Hannover, die plant ihren sogenannten Cityring zurückzubauen, weil sie sagen, in ganz langer Zukunft brauchen wir sowieso nur noch zwei Spuren. Ist denn das überhaupt berechtigt zu sagen, wir müssen noch weitere Straßen bauen? Es scheint ja offensichtlich auch Gegenargument zu geben, wo es dann heißt, nee, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, wir können uns langsam mal darauf besinnen und das ein oder andere wieder ein bisschen zu renaturisieren.
Also bis zur Renaturisierung ist noch ein weiter Weg, weil wir im Augenblick auch noch deutliches Wachstum haben im Pkw-Verkehr. Wir sind nächstes Jahr schon bei einem Nachfragewert, den eigentlich in der Bundesverkehrswegeplanung erst für 2030 erwartet worden ist, weil wir in den letzten Jahren doch eine deutlich günstigere Wirtschaftsentwicklung hatten als erwartet, weil wir mehr Beschäftigte hatten, die pendeln, weil wir eben auch mehr Bevölkerung hatten, nicht nur durch die Zuwanderung von Flüchtlingen, eben auch so. Und von daher sehe ich im Augenblick nicht, dass wir da kurzfristig zumindest auf den Bundesfernstraßen nicht in einen Rückbau kommen. Das kann mal die eine oder andere Landes- oder Kreisstraße sein, aber nicht im großen Stile. Ich möchte auch eben noch mal die Sorge ein bisschen zerstreuen, dass jetzt geplant ist, hier irgendwo in Berlin oder sonst wo eine zentrale Gesellschaft zu machen, die von da vom grünen Tisch aus alles macht. Es ist in der Politik und bei den Parlamentariern ganz klar der Fokus da, dass diese Gesellschaft eher eine schlanke Steuerungsgesellschaft an einem zentralen Ort haben soll und sich im Grunde der regionalen Kompetenzen weiter bedient. Das sieht man auch beim Eisenbahnbundesamt, die regionale Niederlassungen haben. Also auch für die Beschäftigten ist das ein wichtiges Signal, dass sie nicht davon ausgehen müssen, jetzt alle auf einmal an einem anderen Ort arbeiten zu sollen. Das ist gar nicht die Diskussion, sondern es geht jetzt darum, einfach in einem sinnvollen Übergangsprozess diese regionale Kompetenz mit zentralen Vorgaben zu verstärken und auch mit zentraler Kompetenz. Da komme ich auf das Thema Umwelt. Wir haben heute so komplexe Anforderungen im Umweltrecht, dass es doch sinnvoller ist, Kompetenzteams zentral zu haben, die diese komplexen Fragen auch bearbeiten können und nicht das 16 Mal in 16 Ländern zu haben. Mhm. Genauso haben wir das bei dem Thema Öffentlichkeitsbeteiligung. Schleswig-Holstein hat ja gerade bei dem Thema Umweltrecht auch durchaus ein paar blaue Augen gekriegt, sage ich mal, in letzter Zeit. Und da bietet sich einfach die Chance, wenn wir da eine stärkere Kompetenz haben, auch für die Umwelt eine bessere Qualität zu bieten und den Ausbau dann eben auch mit Vorteilen für im Umweltbereich, dass wir die Projekte eben ökologischer machen, umzusetzen.
Trotzdem nochmal die Frage, wenn wir jetzt genug Geld haben und wenn wir sagen, okay, es ist durchaus sinnvoll, so eine Gesellschaft zu gründen, die in Berlin ansässig ist und die dann mit den regionalen Behörden vor Ort zusammenarbeitet, deren Know-how nutzt, dann ist doch die Frage, wozu brauchen wir dann trotzdem noch diese privaten Investoren, die ja zurzeit eben auch politisch für Diskussionen sorgen. Die SPD hat schon gesagt, also da wird überhaupt nichts privatisiert, das machen wir nicht. Andere Oppositionsparteien sowieso. Und da stellt sich ja die Frage, ist das aus Ihrer Sicht denn ein richtiger Ansatz zu sagen, ja, wir geben denen die Chance, sich daran zu beteiligen? Sie haben es ja selber vorhin auch schon ein Stück weit in Frage gestellt, ob es überhaupt Sinn macht, ob es sich überhaupt lohnt.
Ich sehe den Sinn im Augenblick nicht. Also wenn Sie sich die Situation vorstellen, es ist ein Privater beteiligt an der Gesellschaft und diese Gesellschaft soll eine Strecke bauen, die sich betriebswirtschaftlich eigentlich nicht rechnet, weil nicht genug Verkehrsaufkommen ist, aber die gesamtwirtschaftlich, volkswirtschaftlich sinnvoll ist, weil sie eben die Region anbindet. Nehmen wir mal die A20 oben an der Nordseeküste. Mhm. Dann kommen Sie in eine Situation, der Investor soll das Netz wirtschaftlich betreiben und kriegt dadurch eigentlich durch diese Strecke rein betriebswirtschaftlich Defizite. So gesehen kommt er dann der Bund in die Situation, wie verhandelt er mit diesem privaten Anteilseigner, um eben diesen Nachteil auszugleichen. Und das kann eigentlich nicht der Sinn sein. Wir brauchen eine Infrastrukturpolitik, die sich eben an verkehrs- und raumwirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen und umweltpolitischen Anforderungen orientiert und neben nicht an einem betriebswirtschaftlich optimalen Netz. Und deswegen glaube ich, ist es recht wichtig, dass das Eigentum der Gesellschaft eben voll in Bundeshand bleibt. Und die Diskussion geht, glaube ich, jetzt darum, verankert man das im Grundgesetz oder eben nicht. Und auch darum, ja, ob der Finanzminister da irgendwelche Grenzen bekommt oder nicht. Und das ist die Diskussion in Berlin im Augenblick.
Ja, Karl-Heinz Dierer als Verkehrsminister, wie kommt es überhaupt, dass da ein Finanzminister plötzlich sich in diese Thematik einsetzt? Denn eigentlich hätte das doch möglicherweise Ihr ehemaliger Bundeskollege Alexander Dobrindt machen müssen.
Naja, das ist das System Deutschland. Wir haben im Prinzip die Mineralölsteuer. Mhm. Da ist mal verankert worden in den 60er Jahren, als es der Bundesrepublik gut ging, dass so und so viel Prozent in den Straßenbau fließen. Das wird dann jedes Jahr, egal wer in Berlin regiert, wird das ausgehebelt. Ja. Und dann passiert Folgendes, dass der Finanzminister anschließend die Mittel zuweist. Und da haben die gegen andere Politikfelder kaum eine Chance. Und das Gleiche setzt sich fort. Ich denke, auch das müsste man noch mal kurz diskutieren. Machen im Bereich gleich. Der Straßen, der Landesstraßen. Denn das nachgeordnete System ist teilweise noch schlechter als das vom Bund.
Privat oder staatlich, wie werden die Straßen in Zukunft gebaut und wie werden sie finanziert? Das Thema heute bei uns im Themenabend. Wir haben jetzt fast eine halbe Stunde lang mit den Experten darüber gesprochen. Ich denke, wir haben das ein oder andere Thema schon angerissen, die ein oder andere in diesem Zusammenhang wichtige Nuance schon aufgezeigt. Ich glaube, das können wir jetzt mit Ihnen noch ausführlicher diskutieren. Sie können uns gerne kostenlos anrufen unter der Nummer 08000 44 1777. 08000 44 1777. Gleich geht es in der Redezeit weiter zu unserem heutigen Thema. Privat oder staatlich, wie werden Straßen in Zukunft gebaut, finanziert, auf welchen Straßen wollen Sie fahren und sind Sie möglicherweise auch bereit, sogar noch ein bisschen mehr Geld dafür auszugeben, wenn die dann keine Schlaglöcher haben oder vielleicht sogar so ausgebaut sind, dass Sie ohne Stau zwischen Hannover und Hamburg hin und her fahren können oder zwischen Hamburg und Bremen oder zwischen Hamburg und Berlin. Alles das wollen wir diskutieren mit Ihnen. 08000 441777, die kostenlose Servicetelefonnummer für die Redezeit. Wir hören uns gleich wieder. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Andreas Kuhn. Weiter geht's jetzt mit der Redezeit in unserem heutigen Themenabend und wir diskutieren jetzt ausführlich mit Ihnen. Wir fragen privat oder staatlich, wie werden die Straßen der Zukunft gebaut? Wie werden sie finanziert? Was wollen Sie dafür ausgeben? Sie können wie immer kostenlos anrufen bei uns über 08000 441777. Wir haben das ja eben schon sehr ausführlich mit unseren Experten diskutiert. Seit dem Wochenende sind ja Pläne öffentlich bekannt, nach denen die Bundesregierung, da in erster Linie das Bundesfinanzministerium, die Privatisierung oder zumindest die Teilprivatisierung der Autobahnen plant. Das heißt, es soll eine privatrechtlich organisierte Infrastrukturgesellschaft gegründet werden, die sich dann um Bau und Betrieb der Straßen kümmert. Und dabei sind durchaus Investoren willkommen in dieser Infrastrukturgesellschaft, will der Bund nach Aussage von Wolfgang Schäuble, dem Finanzminister, nur etwas mehr als 50% halten. 49% sind möglicherweise dann bereit für Investoren. Ist das eine tolle Idee oder was sagen Sie?
Ich persönlich bin der Meinung, dass Straßenbau in die Hand des Staates gehört. Das gehört für mich zur Grundversorgung, wie Wasser oder Strom oder so, das finde ich da besser aufgehoben. Also mein Vertrauen in den Staat ist größer als in die Privatwirtschaft.
Es kommt ja darauf an, wie die Kosten verteilt werden. Ich meine, Privatisierung bedeutet ja auch mal mehr Kosten für die Bürger, weil man ja nicht weiß, wie die Privaten dann finanziell zugreifen. Ob eine Maut kommt, mehr Maut als vielleicht die Regierung vorsieht.
Ich kenne es vom Ausland, wo die Zahlhäuschen sind, wo man bezahlen muss, wenn dadurch die Autobahnen besser in Schuss gehalten werden.
Das wird effizienter gehen. Die wollen ja Geld verdienen. Also wenn sie die Straßen, für die sie denn zuständig sind, in Schuss halten und schnell ausbauen, muss man halt dafür bezahlen. Vielleicht sinkt ja die Kfz-Steuer.
Und ich bin der Meinung, wenn das auch privat gemacht wird, dann wird mehr auf Kosten geachtet und solche Dinge. Wir haben ja schon dieses eine Modell, dass sie da über die Lkw-Maut bezahlt werden. Das ist, glaube ich, die Autobahn Hamburg-Bremen, da läuft das ja schon so. Ich denke immer, Herr Schäuble, der wird schon aufpassen.
Wenn in die Infrastruktur ordentlich investiert wird, ist es natürlich von Vorteil, aber man weiß es ja immer nicht, wie mit den Geldern umgegangen wird. Insgesamt vertraue ich dem nicht ganz so, als wenn der Staat dann noch hintersteht.
Ich finde das überhaupt nicht gut, die öffentlichen Wege oder Straßen oder so zu privatisieren. Es ist ja durch Studien bekannt, dass es teurer wird.
Ja, das wird teuer. Privat, die sind ein paar Jahre gut, dann machen die, was sie wollen.
Unterschiedliche Meinungen, sehr unterschiedliche Meinungen zu unserem heutigen Thema, gesammelt von Silvia Buckel. Privat oder staatlich, wie werden Straßen in Zukunft gebaut? Eines ist mir besonders aufgefallen, viele haben gesagt, also wenn es in privater Hand ist, dann wird es auf alle Fälle effizienter. Karl-Heinz Dehre, ehemaliger Verkehrsminister in Sachsen-Anhalt und ehemaliger Vorsitzender der Kommission Zukunft der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung. Das ist ja eigentlich ein ganz böses Bild, was da so von öffentlichen Behörden gezeigt wird, oder?
Naja, das ist so ein Vorurteil und das spricht sich ganz schnell aus, dass also alles da etwas negativ dargestellt wird. Ich denke, es ist nicht so. Die Beamten, die Angestellten in den Ministerien, auch in den Bauverwaltungen, die haben schon ihrer Verantwortung, werden die gerecht und werden auch ordentlich behandelt. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir in Deutschland eine Infrastruktur haben, die von einer Quantität her erstmal hervorragend ist, nur von der Qualität zu wünschen übrig lässt. Und wir haben sichere Brücken, da muss investiert werden. Wir wissen, wie das in den Brücken aussieht. Leverkusen ist da nur ein Beispiel. Aber wir haben sichere Straßen, wir haben sichere Schienenwege. Das muss man immer wieder in den Vordergrund stellen. Und daran darf sich auch nichts ändern. Da muss der Staat nach wie vor die Daseinsvorsorge, die Hand drauf haben. Und ich denke, da wird man auch drauf achten.
Stefan Gerwens, als Geschäftsführer von ProMobilität, Initiative für Verkehrsinfrastruktur, haben Sie auch die Hoffnung, wenn es denn tatsächlich privatisiert wird, teilprivatisiert wird? Sie haben ja schon gesagt, finanziell glauben Sie nicht, dass sich das rechnet für die Investoren. Aber nehmen wir mal an, es kommt so, dass dann die Effizienz steigt, was den Straßenausbau angeht?
Also die Effizienz kann auch durch die zentrale Gesellschaft, durch die Bundesautobahngesellschaft in Bundeshand gesteigert werden, wenn man eben eine privatrechtliche Struktur macht, wenn man dem Management entsprechende auch Anreize setzt, sage ich mal, auch Ziele setzt als Bund und sich darauf konzentriert, im Grunde diese Gesellschaft den Bedarf, also die Ausbauprojekte zu definieren und Neubauprojekte zu definieren, sie zu kontrollieren und Den großen Effekt verspreche ich mir eigentlich davon, dass man eine Optimierung von der Planung über den Bau und die Erhaltung bis zum Betrieb macht. Im Augenblick ist es so, einfach die Gewährleistung von Projekten endet eben nach einer gewissen Anzahl von Jahren. Und eine Gesellschaft, die da im Grunde zentral verantwortlich ist und auch ein eigenes Budget hat, weil sie eben aus Mautmitteln gespeist wird, die kann da anders agieren, als das eine heutige Verwaltung kann, die eben von den Landeshaushalten und vom Bundeshaushalt gleichermaßen abhängig ist. Und sie kann eben dann einfach doch die Strukturen langlebiger von vornherein aufsetzen. Ich glaube, da sehe ich gewisse große Chancen, dass das insgesamt effizienter wird.
Professor Peter Peetz, Verkehrswissenschaftler an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Sehen Sie das genauso, wie Herr Germans das gerade geschildert hat? Also dass tatsächlich diese zentralistische Steuerung, möglicherweise auch unter Einbeziehung von Investoren, Effizienz sich ein bisschen steigern wird und eben auch diese Abstimmungsprozesse schneller laufen?
Also die betriebswirtschaftliche Effizienz wird sicherlich gesteigert werden, ja. Aber ob damit auch die planerische und letztendlich die volkswirtschaftliche Effizienz ebenfalls gesteigert werden kann, da hätte ich dann doch so meine Zweifel. Ich glaube, da kommt es eher darauf an, dass ein gutes Management erfolgt und das kann sowohl in einer staatlichen Organisation, auch in einer staatlich geführten Unternehmensstruktur erfolgen. Dafür bedarf es nicht zwingend des privaten Kapitaleinsatzes. Und darum geht es ja eigentlich immer wieder. Und ich werfe nochmal die Teilschlachtung des Goldesels, die ich vor den Nachrichten einbrachte, werfe ich einfach nochmal in die Runde. Ich denke, das müssen wir jetzt wirklich nochmal durchdiskutieren. Denn wenn die privaten Investoren, gesetzt den Fall, wir lassen sie zu, dann wollen die natürlich ihr Schaflein rausziehen, ganz klar. Und das sind Gesellschafteranteile, die kann man auch nicht, die könnte man zurückkaufen, ja, aber ansonsten sind die erstmal auf dem Markt. Da wird permanent Geld dann aus dem Staatssäckel, dem Mautsäckel letztendlich rausgezogen. Nee. Ich finde das noch nicht effizient hinsichtlich der langfristigen Finanzierbarkeit von Infrastruktur, wenn wir eben aus dem laufenden Betrieb ständig Mittel herausziehen für die privaten Investoren. Also das ist mir nach wie vor nicht klar. Vielleicht kann ja in der Hinsicht Herr Dehre ein Wort dazu sagen.
Herr Dehre, ein kurzes Wort, weil wir haben schon einige Hörer an der Leitung, die sind jetzt gleich dran. Ja, ganz kurzes Wort.
Also das ist natürlich noch eine Krux, wie wir damit umgehen. Jeder, der privates Geld dort reingibt, der möchte am Ende mehr raus haben.
Ja, klar. Ja.
Sonst wird das ja nicht machen. So, und jetzt ist genau das abzuwägen, kriegen wir eine Effizienzsteigerung über diesen Weg, kriegen wir Mittel auch in schwierigen Zeiten, wo Vater Staat nicht so günstig in den Steuereinnahmen ist, wie es im Moment ist. Denn wir hatten ja schon Zeiten, da hatten wir zu wenig Geld, wären wir froh, wenn privates Kapital dazukommt. Im Moment haben wir natürlich Niedrigzinsen und wir haben also eine gute Mauteinnahme, die werden auch weiter steigen. Deshalb bin ich da sehr optimistisch, weil der Lkw-Verkehr bis 2030 um 40% zunehmen soll. Wenn dann nur die Hälfte von stimmt, 20% Zunahme des Lkw-Verkehrs, dann steigen automatisch natürlich auch die Mauteinnahmen. Und dann haben wir vielleicht das ganz große Problem mit den privaten Investoren gar nicht. Das ist aus meiner Sicht eine Vorsorge, vielleicht für schlechtere Zeiten. Hoffentlich kommen sie nicht, aber wenn sie denn da sein sollten, dass wir dann also auch Kapital haben, um den Rückstau aufzuarbeiten. Und tatsächlich also eine vernünftige Infrastruktur, die jedem Autofahrer hilft. Und da sprechen wir nicht nur über die Autobahnen, ich muss die Bundesstraßen erwähnen. Und wir brauchen für die Länder die Leute, wenn die einsteigen ins Auto, soll die Kreisstraße in Ordnung sein und die Landesstraße bis hin zur Autobahn.
Okay, also legen wir die Pläne, die da in Berlin zurzeit diskutiert werden, erstmal nach hinten. Können wir
das
machen.
Das können wir machen.
Gut. Ja. Michael Klamp aus Solingen ist jetzt am Telefon. Guten Abend, Herr Klamp.
Guten Abend. Ja, ich habe mit Interesse zugehört. Das Problem scheint mir aber doch zu sein, dass wir bei uns keinen vernünftigen Infrastrukturplan haben für unsere Bundesrepublik. Also es kann meines Erachtens nicht sein, dass aus den Zeiten von Herrn Wissmann, der ja heute noch in der Automobilindustrie ein ganz entscheidender Faktor ist, man darf den Mann nicht unterschätzen, der bereits damals gesagt hat, als er Verkehrsminister war, es wird die Straße in den Vordergrund gerückt und es wird sich der Lkw-Verkehr innerhalb von 5 Jahren verdoppeln. Er hat sich in der Zwischenzeit vervierfacht, seitdem Herr Wissmann nicht mehr Verkehrsminister ist. Das Problem ist, dass wir eine Infrastruktur haben, wo die Politiker in den einzelnen Ländern und auch in den Stadtstaaten genau sehen, was auf sie zukommt. Es gibt Ballungszentren Hamburg, Berlin, Rhein-Main und dort platzt der Verkehr aus allen Nähten, das wissen wir. Was man machen müsste und was die Stadt Hamburg zum Beispiel ja auch macht, ist S-Bahn, U-Bahn und den nahen Umkreis von 50 bis maximal 100 Kilometer mit einzubeziehen. Im Ruhrgebiet klappt das nicht. Heute Morgen war zum Beispiel eine Sendung im WDR 5, ein Konkurrenzunternehmen zu Ihnen.
Nein, ein Partnerunternehmen.
Ein Partner, gut, aber ja. Ein sehr guter Partner.
Ja, das stimmt.
In dem man eben die Dinge mal klargestellt hat und viele Leute gesagt haben, dass sie morgens eine Stunde im Stau stehen. Das heißt, wir haben die Infrastruktur Bahn, S-Bahn, U-Bahn und mittlerweile auch, Sie müssen auch einen Schritt weiter gehen, noch E-Bike. Die Städte sind nicht darauf vorbereitet, die Kleinen sowieso nicht, aber auch die Großstädte nicht, dass sich der Verkehr verändert. Mhm. Bereits in Hamburg hat sich innerhalb von 4 Jahren der Zuwachs derjenigen, die mit einem E-Bike oder mit einem entsprechenden Elektrofahrrad fahren, hat sich verfünffacht. Mhm. Es verändert sich der Verkehr. Es kann nicht sein, dass die Politik immer, auch Herr Dehre, da muss ich Sie ganz besonders ansprechen, dass die Politik einfach nur sagt, naja, das wird der Markt schon geben. Wenn jede Nacht drei große LKWs von Stuttgart nach Bremen fahren, die nur Ersatzteile und Fabrikationsteile zum Mercedes-Werk nach Bremen bringen aus Stuttgart, nicht, dann merkt man, wohin sich das entwickelt. Und wenn dazwischen noch so und so viele Hunderte von LKWs fahren von Zulieferern, dann merkt man, dass die Struktur falsch ist.
Okay, Herr Klamp aus Sulingen, vielen Dank dafür. Ich frage mal Professor Peter Peetz, Verkehrswissenschaftler an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Haben Sie Herrn Klamp bestellt, dass er sowas sagt? Denn es geht ja genau in Ihre Richtung, oder?
Ja, ich bin ihm sehr dankbar für diesen Einwurf. Ich gebe ihm ab und zu vollkommen recht. Und ich würde eigentlich von der Finanzierungsseite mal vorschlagen, dass wir genau die Strukturen bzw. die Entwicklung, die Herr Klamp eben angesprochen hat, dass wir die mal befördern sollten. Und zwar durch ein anderes Finanzierungselement. Und in die Runde bitte ich jetzt schon um Entschuldigung, wenn ich ein sehr ungeliebtes Kind anspreche, das ich aber eigentlich in jeder Diskussion immer wieder favorisiere. Und das ist die gute alte Ökosteuer. Ja, ich muss es tun, weil die Ökosteuer bietet natürlich neben den Mautgebühren auch ein favorisiertes Mittel der Finanzierungsmöglichkeit, wenn man es denn haben will, wenn man es denn braucht. Da haben wir die Möglichkeit, ohne zusätzlichen Aufwand, wie das bei der Maut, gerade bei der Vignettenmaut erforderlich ist, einfach einen Aufschlag auf die Mineralölsteuer vorzunehmen, um dann die zusätzlichen Einnahmen zu generieren. Und um jetzt die eben angesprochenen Entwicklungen zu befördern, wäre es gut, wenn wir eben dieses System reaktivieren, und zwar auch auf der Basis, dass es Jahr für Jahr in geringen Margen zur Anhebung kommt, sagen wir mal pro Jahr, aber wirklich in jedem Jahr und dann kontinuierlich 2, 3 oder 4 Cent pro Liter. So, und das bedeutet, dass nach 10 Jahren der Benzinpreis um 20, 30 oder 40 Cent pro Liter angestiegen ist. Nach 10 Jahren. Das ist ungefähr die Laufzeit eines PKWs. Und jetzt wird endlich, denke ich, die Überlegung virulent, ob man noch beim Verbrennungsmotor bleiben will oder nicht endlich auf den E-Antrieb, nicht nur beim Fahrrad, da auch, ja, aber auch auf den E-Antrieb beim Auto umsteigt. Ich glaube, die Entwicklung, die doch eigentlich gewollt ist, die müssen wir endlich einmal favorisieren, priorisieren. Es geht hier letztendlich um die umweltpolitische Lenkungsfunktion und die wird durch ein anderes Instrument, die gute alte Ökosteuer, könnte die erreicht werden. Die kann aber ganz gewiss nicht erreicht werden durch eine teilprivatisierte Fernstraßengesellschaft.
Okay. Herr Dehre, Sie können einmal kurz antworten. Und viele Hörer, bitte.
Richtig, okay. Jetzt kommen wir natürlich in eine Situation, dass wir über eine generelle Verkehrspolitik in Deutschland diskutieren. Das Thema war erst das andere. Da darf man nicht vergessen, dass für die Schiene eine ganze Menge getan worden ist, auch jetzt wieder mit dem zur Verfügung stellen vermitteln. Wir brauchen, denke ich, eine Ausdehnung auch des neben des Individualverkehrs, vor allen Dingen für den Transport von Bürgern, Regionalisierungsmittel, vieles andere auch mehr, den Ausbau. Aber wir müssen eins ganz ehrlich mal akzeptieren, nach so vielen Jahren, dass die Zielstellung Verlagerung von der Straße auf die Schiene, dass das immer wieder gefordert wird, aber keinen realistischen Hintergrund hat, weil es ganz einfach so ist, dass wir just in time haben und wenn wir davon nicht abgehen, wird es auch in Zukunft so bleiben, dann muss man mal zur Kenntnis nehmen.
Ich würde da auch ganz gerne noch mal kurz ein paar Takte zu sagen.
Also aber wirklich nur ganz kurze Takte, ja. Herr Gerbens, weil wir müssen jetzt mal unsere Hörerinnen und Hörer zu Wort kommen lassen.
Ja, ich nutze jeden Tag auch eine volle S-Bahn in Berlin, also so gesehen sind auch die Züge voll und wenn Sie daran sagen, dass die Finanzierung bei der Schiene im Grunde zu kurz kommt. Wir finanzieren in Deutschland den Schienenpersonennahverkehr mit mehr Geld als die Bundesfernstraßen pro Jahr. Wir haben über 8 Milliarden jetzt in der neuen Vereinbarung bis 2030 und das dynamisiert. Das hat kein anderer in dem Bereich. Und das möchte ich einfach nochmal klarstellen. Das Thema Ökosteuer obendrauf. Man möchte bitte bedenken, perspektivisch, wenn die Elektromobilität zunimmt, sinkt die Mineralölsteuer ohnehin vom Aufkommen. Das heißt, wir haben eigentlich eher eine Tendenz, dass wir dann vielleicht das Aufkommen stabilisieren, aber treffen vor allem die Pendler in den Regionen, die wenig Geld haben, die ältere Autos haben, nicht die, die sich neue leisten können, nicht die, die den Dienstwagen fahren. Und das möge man also bitte auch mal bedenken.
Das E-Auto ist das Auto, das schon seit vielen Jahren immer propagiert wird, was aber irgendwo auf der Straße ganz selten gefahren wird, nicht? Das ist
noch,
das.
Noch.
Ja, wollen wir sehen. Rüdiger Busch aus Braunschweig, guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich bin der Meinung des vorigen Anrufers, dass der öffentliche Verkehr mehr ausgebaut werden soll. Überhaupt kein Straßenbahnbau mehr.
Straßenbau.
Komplett, ja, es gibt zu viel Straßen. Das Geld komplett in den öffentlichen Verkehr, und zwar den schienengebundenen elektrischen. Das heißt, die Straßenbahn, die S-Bahn und die Bahn, die Bundesbahn. Früher hatte jedes zweite Dorf einen Bahnhof. Früher waren die Städte dicht vernetzt mit Straßenbahnen. Ich wohne in Braunschweig, kann man auf alten Fotos sehen. Ist alles zerstört worden. Also wenn der politische Wille da ist, könnte man das alles wieder herbauen. Kein E-Auto. Das E-Auto verbraucht genauso viel Platz wie die anderen Autos, die den Dreck machen. Im Augenblick machen ja die Autos alle Dreck. Nicht nur, dass sie die Stadt verschandeln, unmenschliche Städte, dafür autogerechte Städte. Das haben wir ja im Augenblick und das wollen wir umkehren. Und das war's schon. Reicht schon.
Okay, danke Rüdiger Busch aus Braunschweig. Gerd Lindemann aus Kiel.
Schönen guten Abend, Herr Kuhnt.
Guten Abend.
Ich bin dafür, dass Private da ohne weiteres reingehen sollten. Und zwar, wenn der Herr Schäuble sagt, 49 und 51%. Die 49% bei den Privaten, glaube ich, geben eine viel höhere und bessere Dynamik bei der Umsetzung der ganzen Planung. Wir haben das Problem, das, glaube ich, auch schon angesprochen worden ist, dass es ja kaum Ingenieure gibt. Und wenn es kaum Ingenieure gibt, dann sind die, die da sind, sehr teuer. Und die würden also nie als Beamte oder in den öffentlichen Dienst gehen. Hier wäre also meines Erachtens eine sehr gute Möglichkeit, über diese privaten Unternehmen solche Leute anzuwerben und damit wir wirklich jetzt endlich mal in Deutschland weiterkommen. Wir drehen uns im Augenblick, ist es ja so, dass wir das Glück haben, dass wir sehr viel Geld in der Kasse haben. Ich hatte am Montag mit der Finanzministerin von Schleswig-Holstein gesprochen. Die sagt mir auch, wir können, aber wir haben das Geld, aber wir haben nicht das Personal. Und dieses Problem lässt sich meines Erachtens mit jemand aus dem Privatbereich viel eher lösen, als wenn das intern mit Beamten und öffentlichem Dienst gemacht wird.
Also Sie sind, wenn ich das richtig verstanden habe, für diese Teilprivatisierung, das finden Sie sinnvoll, weil dadurch entsteht ein etwas anderer Druck, eine etwas andere Möglichkeit, mit den anstehenden Problemen umzugehen.
Genau, das geht schneller. Und wir haben das Problem, glaube ich, dass das jetzt endlich mal in Angriff genommen werden muss. Seit 20 Jahren sparen wir. Den Erfolg dieses Sparprogramms sehen wir jetzt. Es ist ein voller Misserfolg aus meiner Sicht. Hier muss umgedacht werden. Und sowohl von der Politik als auch von den Privaten, denn wenn wir sehen, dass ca. 25 Milliarden Schaden pro Jahr durch Staus entsteht, wenn man das hochrechnet, dann ist da meines Erachtens ein unheimlicher Bedarf, der schnellstmöglich geändert werden muss.
Gerd Lindemann aus Kiel, vielen Dank. Privat oder staatlich, wie werden die Straßen in Zukunft gebaut? Wie werden sie finanziert? Das ist das Thema heute, das wir mit Ihnen diskutieren. Jetzt mittlerweile in der Redezeit, wenn Sie Lust haben anzurufen, vielleicht haben Sie ja eigene Erfahrung, eigene Meinung dazu, dann können Sie das gerne tun. Die kostenlose Service-Telefonnummer ist die 08000 44 1777. 08000 44 1777. Wir waren jetzt schon wieder so ein bisschen bei diesem Verkehrswegeplan, der uns auch vor einigen Wochen hier schon beschäftigt hat, anlässlich der IAA-Nutzfahrzeuge damals, die in Hannover stattgefunden hat. Und mich würde doch noch mal interessieren, interessieren, Stefan Gerwens als Geschäftsführer Pro Mobilität, Initiative für Verkehrsinfrastruktur. Sie haben ja von Anfang an gesagt, ja, wir müssen schon auch noch mehr Straßen bauen, zumindest in den Ecken, wo tatsächlich die Menschen auf den Straßen unterwegs sind und häufig im Stau stehen. Aber wenn Sie jetzt so Hörer hören, die sagen, naja, aber wir wollen auch den öffentlichen Nahverkehr verbessern, das müsste doch eigentlich auch in Ihre Richtung gehen. Und haben Sie auch das Gefühl, was damals zum Beispiel während dieser Verkehrswegeplan-Diskussion geführt wurde, dass im Grunde immer nur in eine Richtung gedacht wird. Also die Bahn denkt in ihre Richtung, die Infrastruktur für die Autobahnen wird gebaut, möglicherweise auch noch der Fährverkehr hat auch noch eine Rolle, der Containerverkehr auf den Kanälen oder so, aber es wird alles nicht mehr sozusagen vernetzt gedacht.
Das sehe ich eigentlich gar nicht so, sondern ich finde, wir leben in einer sehr spannenden Phase, wo gerade die Vernetzung deutlich Schwung aufnimmt. Wenn Sie sehen, was die Bahn, die Deutsche Bahn vor ein paar Jahren gemacht hat, sie hat im Grunde Carsharing angeboten, sie hat Fahrräder angeboten, sie hat natürlich ihr normales Programm im Schienenpersonennah- und Schienenpersonenfernverkehr angeboten, sie hatte Busse im Sortiment, hat es immer noch ein paar, aber nicht mehr so viele. Das heißt, der Trend geht bei einzelnen Anbietern dahin. Und wenn Sie auch jetzt sehen, wie sich manche Autokonzerne positionieren, sie gehen in Carsharing rein. Wir werden auch erleben, dass sich langfristig einfach diese starke Trennung zwischen privatem Verkehr und öffentlichem Verkehr, dass die sich gar nicht mehr so trennungsscharf sein werden, weil eben dann Mitnahmeangebote entstehen und Ähnliches. Wir werden da eine sehr interessante und spannende Phase haben. Und da ist natürlich dann die Frage, wo ist die Infrastruktur im Spiel? In manchen Punkten ist die Infrastruktur eigentlich gar nicht mehr so wichtig, weil wir über Smartphone und andere Dinge einfach eine viel stärkere Kommunikation mit dem Kunden haben, der eben sieht, wann der Bus kommt und wann die Bahn kommt und sich da einfach viel flexibler verhalten kann und ob ein Parkplatz bei Park & Ride frei ist oder nicht. Also wir leben eigentlich in einer spannenden Phase. Die nächsten 10, 20 Jahre sind da super spannend und ich glaube, da werden wir viele Innovationen erleben, die diese Vernetzung einfach viel stärker leben.
Hört sich ja recht gut an, Professor Peter Peetz. Glauben Sie das auch? Sehen Sie das auch so als Wissenschaftler?
Also bei der Vernetzung kann ich auf jeden Fall zustimmen, das sehe ich ganz genauso. Wo ich allerdings dann doch noch Defizite sehe, das ist dann tatsächlich beim öffentlichen Verkehr, weil wir dort eigentlich, anders als Herr Dehre das vorhin bemerkt hat, viel zu wenig, über die vielen Jahre viel zu wenig investiert haben. Wir haben eigentlich die großen Defizite, Investitionsdefizite, gar nicht so sehr im Straßenbau. Das ist in der Diskussion ja mittlerweile doch auch recht deutlich geworden. Wir haben sie faktisch doch eher bei den umwelt- und sozialverträglichen Verkehrsträgern. Das ist ganz gewiss die Bahn. Das ist darüber hinaus auch das Binnenschiff. Ich denke etwa an die maroden Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals und auch noch andere Strecken. Und dann können wir auch gerne das Rad auch noch mit dazu nehmen, weil es zum Teil eben auch doch eine Bundesangelegenheit ist. Wenn wir nochmal auf die Bahn zurückkommen, was ja nun wirklich ein ganz, ganz wichtiger Vernetzungsträger wäre, dann haben wir entsetzlich viele Langsamfahrstrecken, die letztendlich darauf zurückzuführen sind, dass hier es an Erhalt der Infrastruktur in den letzten nicht nur Jahren, sondern Jahrzehnten massivst gemangelt hat. Da muss dringend was passieren. Und es muss leider auch etwas passieren im Fuhrpark. Wir erleben es gerade auf der Strecke von Hamburg nach Westerland, aber selbst auch nach Kiel. Und vor kurzem war auch die Strecke von Hamburg über Lüneburg nach Uelzen betroffen, wo einfach massive Schäden im Wagenpark aufgetaucht sind, was zu massiven Zugausfällen geführt hat. Also das ist eine richtige Katastrophe und das ist ja nicht nur im Norden der Fall, sondern andernorts auch. Wir haben also ein riesiges Investitionsdefizit in diesem Bereich. Von daher, wenn wir vorhin feststellten, dass gar nicht so viel Geld erforderlich wäre, dann ist das für den Straßenbau sicherlich richtig. Das unterschreibe ich sofort. Aber in den anderen Politikfeldern, und das haben die Anrufe bisher auch schon deutlich ausgesagt, da haben wir tatsächlich noch Handlungsbedarf.
Herr Dehre, wollen Sie noch was erwidern? Aber wenn es geht, auch wieder nur kurz, nur noch, ja?
Nein, nur ganz kurz. Wir haben natürlich die Situation, das Wort ist überhaupt noch nicht gefallen heute, der demografische Wandel. Und wir reden über Ballungszentren. Da ist sicherlich das Thema, dass wir viel zu wenig Transportmöglichkeiten haben. Aber in den dünn besiedelten Regionen, und die haben wir nicht nur bei uns hier in Sachsen-Anhalt oder in Mecklenburg-Vorpommern, gibt es auch in Nordrhein-Westfalen, gibt es auch woanders. Wie gehen wir mit dem demografischen Wandel, wie gehen wir mit der Altersstruktur um? Da ist natürlich das Thema öffentlicher Personennahverkehr eine ganz, ganz wichtige, spielt da eine große Rolle. Und jetzt kommt eins, was wir brauchen. Wir brauchen auch einen Bewusstseinswandel. wie das vielleicht in der Schweiz ist. Sie hat natürlich ganz andere Voraussetzungen von der Topografie her, aber dass wir mehr wieder versuchen, auch mit dem Zug zu fahren. Ich habe ein Beispiel als letztes nur ganz kurz. In Altmark, da haben wir eine Strecke abbestellt, da habe ich 10.000 Unterschriften gegen diese Abbestellung bekommen.
Ja.
Daraufhin habe ich gesagt, wenn nur 2.000 von denen, die unterschrieben haben, jeden Tag mit dem Zug fahren, dann hätten wir das Problem nicht.
Ja.
Das heißt, wir müssen es reinbringen, auch in die Jugend, dass wir weg vom Individualverkehr hin zum öffentlichen Personennahverkehr, ja, dass das also tatsächlich uns allen hilft. Und dann kommen wir auch weiter. Und da bin ich auch ganz dicht beim Professor, dass wir eins machen müssen. Wir müssen in den Nahverkehr weiter investieren. Aber wie gesagt, auch an die Leute appellieren, dass sie den Nahverkehr dann auch nutzen.
Ich habe gerade bei der Jugend aber das Gefühl, dass die sich gar nicht mehr so für den Individualverkehr interessieren.
Richtig.
Ein Führerschein war früher Pflicht ab 18. Heute sagen die meisten, auch muss ich nicht haben, ich kann ja auch mit der Bahn fahren.
Da ist ein sehr schöner Ansatz bei den Jugendlichen, dass da ein Umdenken einsetzt, und das müssen wir weiter unterstützen.
Ich glaube, da muss man aber aufpassen, dass man die Situation in den Städten nicht auf das ganze Land überträgt.
Okay.
Denn,
richtig.
Da haben wir auch in der Berichterstattung der Zeitungen und so, wo viele Journalisten eben auch und in den Städten leben oder auch die Forscher, haben wir, glaube ich, eine gewisse Übergewichtung da, die einfach nicht den Realitäten unbedingt in allen Bereichen entspricht.
Okay.
Also wir sollten den ländlichen Raum da nicht vergessen.
Wir reden heute über die Straßen der Zukunft. Wie werden die gebaut? Werden sie privat oder staatlich finanziert? Darüber haben wir schon hinlänglich gesprochen. Eigentlich ist die Meinung mittlerweile einheitlich, dass man sagt, okay, das kann nicht schaden, aber es nutzt auch nicht weiter, also man muss es nicht unbedingt tun. Hauptsache, man ist überhaupt erstmal in der Lage, den Straßenverkehrsplan für Deutschland etwas konsequenter und konstruktiver zu gestalten. Wir wollen das aber mit Ihnen diskutieren. Die kostenlose Servicetelefonnummer ist die 08000 4417 77 08000 4417 77, die Nummer der Redezeit, privat oder staatlich. Wie werden die Straßen in Zukunft gebaut? Wie sehen sie aus? Wie werden sie finanziert? Rebecca Scholz aus Hamburg ist am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend. Auch an Ihre Kollegen dort.
Mhm.
Was ich meine ist, wenn wir über Geld sprechen, Steuersubvention auf Dieseltreibstoff kostet doch unser Land, habe ich neulich gelesen, 7 Milliarden Euronen jährlich.
Mhm. Mhm.
Warum wird das subventioniert, wenn wir sagen, Mensch, wir haben gar kein Geld, um unsere öffentlichen Verkehrsmittel auszubauen, unsere Straßen aufzubauen, dann soll man das doch nicht subventionieren.
Mhm. Fragen wir mal gleich unseren Experten, Professor Peter Peetz. Warum wird das subventioniert?
Wenn Sie die landwirtschaftliche Gasölbetriebsbeihilfe meinen, dann haben wir da tatsächlich eine Subvention, aber das ist eigentlich nur ein ganz geringer Anteil.
Ja, ich könnte sonst aber was noch beisteuern.
Ja, gar nicht. Denn auf der ja, finanzpolitischen Seite ist es keine echte Subvention, die da stattfindet.
Mhm. Ist halt immer eine Frage der Definition. Eigentlich ist der Dieselkraftstoff niedriger besteuert, weil das eben der Straßengüterverkehr im internationalen Wettbewerb steht und das in den Nachbarstaaten irgendwo auf einem ähnlichen Niveau ist.
Ja.
Und beim Pkw erfolgt der Ausgleich dadurch, dass man eine höhere Kfz-Steuer bezahlt für den Diesel-Pkw.
Also
und das soll sich dadurch wieder ausgleichen, ganz genau. Und so gesehen kann man sich darüber streiten, ob es eine Subvention ist oder nicht. Aber im Augenblick sehe ich auch aus Brüssel keinen durchschlagenden Entwicklung, sage ich jetzt mal, die da auch von dem Brüsseler Rechtsrahmen eine Veränderung herbeiführen. Oh.
Thomas Weber aus Göttingen, guten Abend.
Guten Abend Ihnen allen. Ja, ich bin aus sehr grundsätzlichen Erwägungen grundsätzlich gegen Verstaatlichung, auch von solchen Strukturen, weil da auch nur wieder marktradikale Muster wirksam werden würden. Investoren, die investieren, natürlich wollen die Gewinn machen, das wurde schon gesagt. Ich möchte das mal ganz grundsätzlich darlegen. Stellen Sie sich vor, 100 Milliarden werden investiert. 100 Milliarden sind eine Direktive in Arbeit. Egal ob öffentliche oder privatwirtschaftliche Hand, dann wird für 100 Milliarden Material und Arbeitskraft zur Verfügung gestellt. Wenn der Staat das Geld nicht mehr hat, dann soll er sich das Geld zurückholen. Denn die Arbeit machen ja doch die Menschen. Da muss der Staat eben dann wieder vielleicht eine Vermögensteuer einführen. Und dann wurde auch zum Beispiel, das ist eine grundsätzliche Erwägung, dann wurde auch über Effizienz geredet. In der öffentlichen Hand wäre die Effizienz nicht so hoch. Es gibt Beispiele dafür, das ist richtig, aber die Beispiele für Ineffizienz gibt es auch für die öffentliche Wirtschaft, also für die Privatwirtschaft. Brauchen Sie ja nur in den Nachrichten zu gucken, ne, was da auf den Aktienmärkten passiert oder jetzt VW-Skandal, andere Dinge. So viele Fehlentscheidungen. Das ist menschlich und die Dinge passieren, das kann man effizienter gestalten, aber grundsätzlich ist das nicht in Ordnung, da auch wieder eine marktradikale Situation auszumachen. Wenn die effizienter werden, zum Beispiel Verwaltungsstrukturen billiger darstellen können als die öffentliche Hand, bedeutet das Beispiel Telefon, Telekom, andere Konkurrenten, dann werden die Löhne gedrückt. Mhm. Und so trifft es Stück für Stück in allen Bereichen, wo es privatisiert wird, immer mehr Menschen, wo die Löhne gedrückt werden, um effizienter zu arbeiten, aber das kommt letztlich den Leuten nicht zugute. Auf Umwege müssen wir es alle doch bezahlen. Und außerdem sollte der öffentliche, der Personennahverkehr für die Zukunft perspektivisch in der Dynamik, die entsteht, doch weiter zurückgedrängt werden. Natürlich nicht, um die Leute zu quälen, sondern natürlich dann der öffentliche Nah- und Fernverkehr weiter ausgebaut werden. Egal, ob der jetzt schon mehr Geld kostet oder nicht, es macht keinen Sinn perspektivisch.
Okay.
Ich finde das überhaupt nicht in Ordnung, was da gerade läuft.
Thomas Weber aus Göttingen wird unterstützt durch Kai Nebe aus Kiel, der hat uns eine E-Mail geschickt und er schrieb: Public-Private Partnership und Public-Private District Projekte zur Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen sind nicht unumstritten, haben wir auch gemerkt. Dienen sie dem Gemeinwohl oder sind sie auf längerer Sicht für die Allgemeinheit ein Nachteil? Erklärung auch: In der Schweiz hat man den Souverän befragt, ob die Schweizer Bahn in der öffentlichen Hand bleiben soll. Und der Souverän hat sich dafür entschieden, dass sie in der öffentlichen Hand bleibt. Also das ist offensichtlich durchaus auch in anderen Ländern schon so, dass da eben auch in die Richtung gedacht wird, nein, wir wollen tatsächlich diese Möglichkeiten der direkten Einflussnahme direkt auch weiter haben. Wolfgang Karl aus Tarb am Telefon, guten Abend.
Ja, guten Abend. Also meine Frage ist ja, vor einem halben Jahr hat der Herr Schäuble schon mal gesagt, dass die Banken und Versicherungen jede Menge Geld haben. Und die will mit 3% Zinsen dann vergüten, wenn die ihr Geld zur Verfügung stellen. Da ist meine Frage, warum wird das nicht mit den Spargeldern gemacht? Als eine Frage. Und das andere ist, die Autobahnmaut von Herrn Dobrindt ist ja praktisch bloß eine neue Geldquelle, die da aufgemacht wird. Es geht ja nicht alleine darum, dass nur die Autosteuern gemacht werden, sondern die werden reduziert. Aber dann hat er freie Fahrt, dass die Autobahnmaut jährlich erhöht werden kann und eine neue Geldquelle dafür aufgemacht wird.
Ja, interessante Ansätze. Fragen wir mal gleich, also wegen der Finanzierung, das ist in der Tat ein schwieriges Thema. Warum soll sozusagen ein Privatinvestor in eine Autobahn investieren? Weil er da möglicherweise 3% bekommt, am freien Markt kriegt er nur noch 1%. Aber woher kommt denn sozusagen dann diese Differenz zustande? Wie soll das überhaupt finanziert werden, Karl-Heinz? Ich meine, das ist ja dann zulasten des Staates, zulasten des Steuerzahlers.
Ja, darum ist dieses System aus meiner Sicht auch dann praktikabel, wenn der Staat nicht in der Lage ist, Gelder zur Verfügung zu stellen aufgrund einer hohen Verschuldung, weil die Steuereinnahmen nicht kamen und dann kann man und sollte man auf diese Variante ausweichen, damit tatsächlich eine Infrastruktur erhalten bleibt und weiter ausgebaut werden kann. Im Moment haben wir wirklich die günstige Situation, dass wir diesen Fakt nicht diskutieren brauchen. Weil die Einnahmen da sind und deswegen ist es auch so, dass das nicht im Moment das Hauptaugenmerk ist, die Privatisierung und Geld von Banken und von Versicherungen, sondern es ist jetzt wichtig, dass das Geld, was über die Maut eingenommen wird, auch wieder zurückfließt in die Straße, damit die saniert werden. Und ich denke, dann haben wir auch genug finanzielle Mittel zur Verfügung. Das andere sollte man aber nicht im Prinzip verteufeln, sondern man sollte weiter darüber nachdenken.
Als Option weiter im Auge behalten.
Richtig.
Okay. Ja.
Bei den ÖPP-Projekten, da möchte ich nochmal darauf hinweisen, da steht die Finanzierung nicht im Vordergrund. Im Grunde wird bei jedem Projekt vorher in der Wirtschaftlichkeitsrechnung durchgeführt, ob es wirtschaftlicher ist als die konventionelle Beschaffung. Und es geht darum, dass man eben diesen Finanzierungsnachteil, den die private Seite hat, eben durch effizientere Strukturen bei Planung, bei Bau, bei Betrieb und in der Gesamtheit einfach dann ausgleicht. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Das sehe ich eben, deswegen habe ich auch bei der Fernstraßengesellschaft da meine Zweifel, weil ich das eben in dieser Notwendigkeit nicht sehe, weil eben da auch keine Risiken in der Maße in den Projekten anliegen, dass sie rechtzeitig fertigstellen, dass die Kosten eingehalten werden, dass die Termintreue da ist. Das sehe ich bei der Gesellschaft insgesamt nicht und deswegen sehe ich da auch die Notwendigkeit nicht.
Die Frage war ja noch nach der Maut. Müssen wir wirklich damit rechnen, dass Dobrindt erstmal gesagt hat, okay, wir rechnen das quer, sodass das für keine Mehrbelastung bringt. Aber wenn sie dann erstmal installiert ist, dass wir dann damit rechnen müssen, weil es schneller geht als eine Steuererhöhung, da in den nächsten Jahren dann deutlich mehr belastet zu werden?
Also, da muss man einfach sich auch mal langfristig anschauen, wie sich die Mineralölsteuer entwickeln wird. Mhm. Der Finanzminister hat ein Interesse daran, dass da im Grunde perspektivisch ein Instrument entsteht, was, wenn wir mit den fossilen Kraftstoffen rückläufig sind, eben dann auch die Einnahmeausfälle notfalls ausgleicht oder dann zumindest die Finanzierung der Fernstraßen in ein eigenständiges System überführt, was mit dem Bundeshaushalt dann nicht mehr viel zu tun hat. Deswegen glaube ich, wird man nicht ganz drum rumkommen, aber wenn die Autos sparsamer werden, wird eben auch die Mineralölsteuerbelastung abnehmen. Und da war noch die Frage, glaube ich, mit den 3%, warum Herr Schäuble das nicht mit den Sparguthaben verknüpft. Ein Investor, der eben mit einem großen Betrag kommt, der hat aber auch ein anderes Know-how, die Risiken eines Projektes zu bewerten. Also wer soll das im Grunde für die Summe der Sparer machen? Okay, das könnten vielleicht die Banken machen, aber dann haben sie eben einen dazwischen. Er kann im Grunde nicht eine Volksanleihe anbieten, weil eben die einzelnen Sparguthabeninhaber da auch nicht das Risiko in den Projekten bewerten können.
Karl-Heinz Kühl aus Buchholz, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Ja, Ihre Meinung?
Ja, also ich bin der Meinung, dass ein Straßenbau in privater Hand wirtschaftlich flexibler reagieren kann. Ich bin hier in der 40.000 Einwohnerstadt in der Kommunalpolitik tätig und habe immer wieder erlebt, dass wenn Vorschläge gemacht werden, die zu einer Verbesserung führen, wie zum Beispiel, dass man ein Parkhaus mit Steckdosen versieht, damit die Infrastruktur für die Elektromobilität mitgeschaffen wird, dass es daran scheitert, dass in der Verwaltung die Leute nur darauf warten, dass die Politik entscheidet und die Politik dann sagt, ja, das kommt von dem, das wollen wir sowieso nicht, was der sagt. Nicht? Ich bin hier schon jetzt seit 1981 in der Kommunalpolitik als Grüner und wurde von Anfang an immer meine Sachen, die wurden abgelehnt, obwohl sie gar nicht stichhaltig waren. Und wenn wir jetzt einen privaten
Die Ablehnung war nicht stichhaltig.
Die Stiche, ja.
Wenn es eine private Firma macht, die Straßen stellt, dann kann man auch sehr schnell auch erreichen, dass zum Beispiel die Straßenlaternen mit Steckdosen versehen werden, um die Infrastruktur vorzuhalten. Und ich bin jetzt dabei, eine Initiative zu begründen, die E-Mobile Stadt Buchholz. Da werde ich demnächst auf alle relevanten Leute zugehen, die mit dem Pkw-Verkehr zu tun haben, Parkplätze bereitstellen, wie Restaurants, Hotels, Geschäfte und so weiter, dass man über eine Gesellschaft öffentlichen Rechts oder irgendeiner Maßnahme dann das nicht als politische oder als Verwaltungsangelegenheiten macht, sondern aus einer genossenschaftlichen Initiative versucht, an die Infrastruktur zu stellen. Denn ohne die Infrastruktur werden die Leute sagen, was soll ich mit dem Elektroauto? Ich kann ja nicht tanken.
Also schon mehr private Initiative und damit auch private Investoren. Glauben Sie schon, dass die im Grunde die Verkehrspolitik der Zukunft ein Stück weit mehr in Gang bringen?
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Ja.
Eugen Müller aus Bonn, guten Abend.
Ja, guten Abend, Müller.
Ja, Herr Müller. Aus Bonn.
Ja, ich kann eigentlich das Ganze nicht verstehen. Normalerweise spielt sich das zwischen Auftraggeber und Arbeitnehmer ab, was den Straßenbau betrifft. Jetzt kommen letztendlich Finanzierer dazu, das heißt die Banken. Und die wollen natürlich auch letztendlich das nicht umsonst machen. Meines Erachtens ist das in den 60er Jahren ja schon mal gelaufen, dass wir eine sogenannte Öffa hatten. Ja, es wurde also Geld zur Verfügung gestellt, was nachträglich dann letztendlich abfinanziert werden musste. Diese ganze Privatfinanzierung ist doch nichts anderes. Das hatten wir ja schon, dass letztendlich nachfolgende Generationen den Straßenbau, der jetzt praktisch finanziert wird, getilgt wird. Ja, nichts anderes ist das. Das ist eine private Vorfinanzierung. Ich kann das Ganze nicht nachvollziehen, ja, was das soll. Die Banken und die Versicherungen, die haben natürlich eine gesicherte Rendite, ja. Aber normalerweise spielt sich der Straßenbau so ab, dass also wir einen Auftraggeber haben und einen Auftragnehmer. Jetzt kommt ein Dritter hinzu, wie ich eben schon gesagt habe, das ist der Finanzier. Und meines Erachtens ist das nichts anderes als ein Schattenhaushalt, den wir in den 70er Jahren schon hatten. Da gab es die sogenannte Öffa, ja, das sagt Ihnen vielleicht etwas, ja, die der Bundestag dann letztendlich also abgelehnt hat, ja, weil Schattenhaushalt sagt Ihnen vielleicht was, in dem Sinne, dass meines Erachtens dann abfinanziert werden muss, was gar keine Investitionen mehr sind, weil sie schon längst getilgt sind auf privater Ebene.
Also sind gewisse Risiken ausgelagert aus dem normalen Haushalt. Wenn Sie es nicht gesagt hätten, hätte ich sagen müssen mit dem Schattenhaushalt. Das ist in der Tat in der politischen Diskussion ja auch mal wieder aufgetaucht. Karl-Heinz Dehre als ehemaliger Verkehrsminister Sachsen-Anhalt und Vorsitzender der Kommission Zukunft der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung, der sogenannten Dehre-Kommission, aber eben ja auch CDU-Mitglied, also Ihr Kollege, CDU-Parteikollege Schäuble, steht in dem Verdacht, dass er da möglicherweise einen Schattenhaushalt aufbauen will, indem er sagt, okay, wir machen das alles privatwirtschaftlich und damit sozusagen seinen eigenen Haushalt entlastet. Ist das eine Möglichkeit? Denn wir haben ja eigentlich jetzt hier fast festgestellt, unisono, dass das von der Finanzierung her zum jetzigen Zeitpunkt erstens nicht nötig scheint und zweitens ja für die Investoren, für die möglichen Investoren auch gar nicht lukrativ ist.
Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass wir dann über den Schattenhaushalt so daneben die ganzen finanziellen Probleme regeln, weil der Bundestag aufpassen wird. Ich höre mit den Finanzpolitikern im Bundestag rede, dann kommen die immer damit und sagen, weil wir mal den Fonds vorgeschlagen haben, das ist ja auch in der Kommission herausgearbeitet worden, eine Fondslösung, das Geld muss in den Fonds fließen, damit es dann auch von dort verwaltet wird. Da kommen die sofort, die Haushälter, und sagen, reißen die Arme hoch, da wollen wir aber ein Wörtchen mitreden, und so eine Gesellschaft wird einen Aufsichtsrat haben, wo die Bundestagsfraktionen vertreten sind, damit dieses nicht am Bundestag vorbei als Schattenhaushalt tatsächlich wirkt. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir die Bremse einbauen können, denn das wird nicht funktionieren, dass man hier einen weiteren Schattenhaushalt aufbaut. Das wird nicht der Weg sein, sondern da wird man ein Kontrollorgan schaffen, das auch tatsächlich denn hier aufpasst. Und ein Dritter kommt aus meiner Sicht auch gar nicht hinzu, sondern wenn wir die Gesellschaft haben, dann wird das Geld dort rein finanziert und von da aus wird es dann ausgegeben in dem Bereich, nicht, dass die Banken vielleicht noch mitreden können, welche Straße gebaut wird. Ne? Das darf natürlich überhaupt nicht der Fall sein.
Man muss bei dem Thema Schattenhaushalt aber auch überlegen, dass wir in der Vergangenheit die Investitionen überwiegend aus Krediten finanziert haben. Mhm. Und die kamen natürlich auch von Banken oder Versicherungen. Also ist ja nicht so, dass der Private nie da drin war und dass der auch nie eine
Aber er tauchte 1:1 im Haushalt auf.
Genau, er tauchte 1:1 im Haushalt auf. Der wird auch im Grunde in dieser neuen Gesellschaft, wenn denn ein Privater da reinkommt, wo ich noch nicht so die politischen Mehrheiten für sehe, aber es ist eine spannende Diskussion, ob Herr Schäuble dann da das Projekt auch weiterfahren wird. Aber er wird dann irgendwo eine Rendite bekommen oder mehr oder weniger garantiert bekommen. Das ist schon richtig. Sie sagten eben, er wird sie nicht bekommen. Doch er wird sie bekommen. Und dann ist nur die Frage, wie steuert man dann, dass er das genügend bekommt? Und das ist der Gewinn dieser Gesellschaft, die dann da sein muss. Und die lebt dann letztendlich möglicherweise auch von der Mauthöhe. Das ist einfach ganz klar. Beim LKW haben wir da eine regulierte Mauthöhe. Die ist einfach europäisch reguliert. Da ist aber auch schon eine Verzinsung drin. Das sollte man durchaus wissen. Da ist gut 2% Verzinsung drin. Das ist also keine ausgabenorientierte Berechnung, sondern der Staat nimmt sich im Augenblick da auch durchaus eine Rendite raus, aber die investiert er im Augenblick zurück und die schüttet er nicht an andere aus.
Man muss noch hinzufügen, dass bei der Maut also auch eine ökologische Komponente dabei ist. Das darf man auch nicht vergessen, denn Euro 6 Fahrzeuge zahlen weniger als Euro 4 Fahrzeuge, bloß mal um ein Beispiel zu nennen. Also wir haben auch eine ökologische Steuerung in der Maut bei den Lkw mit eingebaut.
Aber das reicht nicht aus, wenn ich da eingreifen darf. Denn diese ökologische Komponente, die befriedigt nun wirklich nicht.
Professor, ich wollte Sie ein bisschen provozieren. Ich habe da damit gerechnet, dass Sie sofort antworten, weil wir dieses Thema natürlich immer mit im Auge halten müssen.
Aber vielleicht kann ich an der Stelle einen Zukunftsgedanken einbringen. Ja. Also neben der Ökosteuer, die ich vorhin schon priorisiert habe, gäbe es ja auch noch eine andere Form des Road Pricing. Im Moment wird ja die Maut über die Lösung favorisiert und das wegen der kurzfristigeren Einführbarkeit. Aber wohin wir dann längerfristig steuern sollten, und zwar auch wenn der Umstieg vom Verbrennungsmotor auf die E-Mobilität eingesetzt hat und von daher das Öko- oder auch das Mineralölsteueraufkommen sinkt, das wäre das echte Road Pricing in dem Moment, in dem es eben streckenbezogen erfolgt. So wie das für die LKWs bereits jetzt erfolgt, könnte man das auf Autobahnen und in Zukunft auch auf Hauptbundesstraßenstrecken natürlich auch für die PKWs einführen. Und das wäre dann ein Ersatz, der tatsächlich fahrleistungsabhängige Gebühren oder Entgelte erhebt und damit wiederum eine umweltpolitische Lenkungsfunktion
erfüllt. Aber Einspruch, Euer Ehren, wenn ich das mal so locker sagen darf, Professor. Das Problem, wenn wir diesen Weg so wählen, dann haben wir auf den Autobahnen natürlich jetzt die Maut und dann haben wir den Ausweichverkehr. auf den Bundesstraßen beziehungsweise später auf den Landesstraßen. Wir
die
müssen
will ich
also
auch bemauten.
Ja, dann sind wir wieder ganz sicher.
So,
ja, ja.
Wenn das hier noch teurer wird, machen wir an der Stelle mal Schluss. Ja? Irgendwann kann die Sendung ja keine. Ja, nee, das wird ja eine teure Sendung. Ja. Das wollen wir jetzt erstmal nicht. Meine Herren, jetzt nicht hier so ein Träumer gehen. Peter Schütt, aber aus Hamburg, der hat uns eine E-Mail geschrieben. Ich finde, die Straßen sollten wie Wasser, Rente und so weiter in staatlicher Hand bleiben. Privatisierung wird immer teurer, da die Unternehmen nicht nur bauen, sondern auch Gewinn machen wollen. Haben wir auch schon besprochen. Nachher kaufen wir das alles vergammelt zurück. Ich bin für mehr öffentlichen Nahverkehr. Hier müssten in die Busse wieder Sitze eingebaut werden statt Türen, damit die Fahrgäste nicht statt stehen zu müssen ihr eigenes Auto nehmen, sondern die Busse auch benutzen können. Idee von Peter Schütt aus Hamburg. Und am Telefon ist noch Mario Seger aus Lindenberg. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend in die Runde und auch in gut. Und ja, ich verfolge das also schon die ganze Zeit. Ich hatte eigentlich einen anderen Gedanken, aber ich muss das kurz mal aufgreifen mit der Elektrogeschichte. Also ich selber bin mit dem LKW unterwegs, quer durch Europa, Skandinavien, Benelux, Deutschland, Aha. Das ganze Programm. Und wie das mit den LKWs im Elektrobereich laufen soll in der Zukunft, kann ich mir schwer vorstellen. Pkw-Bereich ja, im LKW-Bereich nicht. Also da muss ich mich wohl überraschen lassen. Aber mein Gedanke war folgender, und wir hatten irgendwann mal, in der ersten Stunde hatten wir mal mit dem Professor dort gesprochen, ich habe leider den Namen, ist mir leider jetzt entfallen. Er hatte gesagt, ja, es fehlt an Ingenieuren und es fehlt an Know-how. Und da ist auch mein Ansatz, dass ich sage, okay, lass uns die Privaten noch mit ins Boot holen. Weil ich denke, wie das auch schon angeklungen ist im Gespräch, dass die über das bessere Humankapital verfügen, weil sie dementsprechend auch besser zahlen können. Und dass wir dann halt dahin gehen, dass wir das Geld dann effizienter einsetzen. Mhm. Die Steuergelder, die Mautgebühren und so weiter und so fort. Dass wir sagen, wir haben fähige Leute oder sehr fähige Leute, die so ein Projekt, so eine Autobahnabschnitte, das sind unsere Lebensadern in Deutschland. Und wenn ich sehe das ja tagtäglich, und die Baustellen, da fahre ich immer wieder dran vorbei, wie lange das da teilweise dauert. Ne? Und dann natürlich auch das Geld zu nehmen, in neue Technologien zu investieren. Ich nehme mal das Beispiel A14, Halle, Magdeburg. Die wurde neu gemacht und später stellt man fest, man hat einen falschen Asphalt angerührt oder Beton, da ist jetzt Betonkrebs, da haben wohl irgendwelche Leute versagt an der Mischung. Oder das Beispiel Rendsburg-Tunnel, da doktern die mittlerweile 10 Jahre rum, während in der Schweiz innerhalb von 15 Jahren 50 Kilometer Tunnel durch die Alpen getrieben wird. Also da fehlt es doch in Deutschland ein bisschen am technischen Know-how. Ja, es tut mir leid, da lacht jemand, ja, aber das ist schlimm, meine Erfahrung, die ich leider sammeln muss. Und diese Ausreden, die ich dann immer höre zum Winter, ja, wir können jetzt nicht asphaltieren, weil es gerade regnet. Die A7 sollte neulich mal vor ein paar Monaten gesperrt werden. Nein, die Sperre wurde aufgehoben, es war schlechtes Wetter angesagt. Mhm. In Schweden, da ist Schneetreiben, da ziehen die in Schweden ein Autobahnstück durch und das wird da fertig gemacht. Und in Dänemark genauso. Also ich verstehe das dann halt nicht. Also und da sollte ich mir sagen, nimm dir das Geld doch. Und lass uns in neue Technologien, in neue Köpfe investieren. Und dann ist die private Wirtschaft sicherlich mit Sicherheit ein guter Partner daran. Genau, so, das ist meine Meinung. Mhm.
Ja, vielen Dank, Herr Segert, für Ihre ja doch düsteren Erfahrungen, die Sie da machen mussten. Sie haben auch ein Teilstück angesprochen, für das ist, glaube ich, Herr Dehren auch ein bisschen mitverantwortlich, ne? Halle Magdeburg.
Na, ich könnte jetzt sagen,
also Sie haben jetzt den Beton nicht selber angemischt.
Da war ich gerade nicht im Amt, aber na klar haben wir die Situation. Na klar haben wir die Situation und nicht nur in Sachsen-Anhalt in dem Bereich. Das Thema Betonkrebs, das ist leider ein Phänomen, was aber mit der ursprünglichen Finanzierung oder mit der Finanzierung natürlich gar keine Rolle spielt, sondern hier ist tatsächlich etwas passiert, was uns allen nicht gefallen kann. Und wir haben da mehrere Strecken in Deutschland. Man weiß die Phänomene, dass es sich da um Kieselsäurereaktionen handelt und trotzdem ist es passiert. Das ist bedauerlich und da kann man nur hoffen, dass das in Zukunft dann nicht wieder eintritt. Und wir haben das Zweite, dann ist die Diskussion Asphalt oder Beton. Auch das ist eine Diskussion in Deutschland, die wir führen müssen. Da gibt es auch Pro und Contra. Also hier ist noch auch wissenschaftliche Arbeit mit zu betreiben.
Ja, Stefan Gerwens als Geschäftsführer Pro Mobilität Initiative für Verkehrsinfrastruktur. Sie sind ja für Straßenbau. Und an dieser Stelle müssen wir natürlich dann mal fragen, sind Sie eigentlich mit der Effektivität des Straßenbaus in Deutschland zufrieden? Wenn wir das hören, was wir gerade von unserem Hörer hier geschildert bekommen haben, hat man ja so das Gefühl, ich sage das jetzt mal etwas überspitzt, dass die deutschen Autobauer irgendwie, also die Straßenbauer, irgendwelche Weicheier sind, dass sie so im Grunde im November ihre Arbeit einstellen und im März wieder anfangen.
Das sieht die Branche nicht so. Also da kann ich ganz klar sagen, das ist nicht der Fall. Es gibt sicherlich mal auch Liegezeiten von bestimmten Decken, die dann gerade sich erstmal noch erholen müssen von der frischen Verlegung. Aber es gibt eben auch Probleme manchmal, dass die Anschlussaufträge, wenn zum Beispiel eben die Fahrbahndecke gelegt wurde, dann die Markierung vielleicht noch fehlt, dass dann diese Anschlussaufträge auch wirklich zeitnah parallel dann auch laufen. Ja? Das sind so einzelne Dinge, die in der Organisation möglicherweise optimiert werden können. Und da haben es dann diese ÖPPs dann auch leichter, wo das aus einer Hand ist und wo dann auch der Druck, rechtzeitig fertig zu werden, stärker ist. Das konnte man, glaube ich, auch an der A1 wunderbar sehen, dass die einfach mit viel mehr Gerät dann im Einsatz waren, auch in relativ kurzen Abständen. Und ich glaube, das kann man auch im konventionellen Bereich schaffen und eben dann vielleicht auch noch stärker durch so eine zentrale Fernstraßengesellschaft. Der Herr Segert hatte eben noch ein Thema LKW und Elektro angesprochen. Das möchte ich vielleicht auch noch kurz beantworten. Also er hat völlig recht, dass wir im PKW-Bereich da sicherlich schneller vorankommen. Im LKW-Bereich die große Herausforderung ist, wie man das macht, dass die Batterien eigentlich auf absehbare Zeit höchstens im Nahverkehr, also im Verteilverkehr in die Städte rein, da wird man auch mit Elektromobilität vorankommen. Im Fernverkehr ist für eine Übergangszeit, glaube ich, eher dann Flüssiggas und Ähnliches eine Option. Aber auch da braucht man noch ein bisschen länger und auch noch gute technische Lösungen, damit wir da einfach von den fossilen Kraftstoffen wegkommen.
Privat oder staatlich, wie werden Straßen in Zukunft gebaut? Wie werden sie finanziert? Das Thema heute in unserem Themenabend. Wir haben auch gerade jetzt ausführlich mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, in der Redezeit darüber gesprochen. Wie geht's jetzt weiter, Professor Peter Peetz, Verkehrswissenschaftler von der Leuphana Universität in Lüneburg? Was glauben Sie, wie werden die nächsten Schritte sein? Es gibt ja politisch unterschiedliche Meinungen zwischen der CDU und der CSU und aber auch der SPD. Die Opposition ist auch dagegen, gegen diese Privatisierung. Was glauben Sie, wird sich das irgendwie zusammenraufen? Wird sich Schäuble durchsetzen? Wie sieht das aus Ihrer Sicht?
Das halte ich für möglich. Ob es wahrscheinlich ist, das kann ich letztendlich nicht sagen. Ich glaube, richtig spannend wird es erst nach der nächsten Bundestagswahl, wenn dann die Kräfteverhältnisse neu gemischt sind und sich vielleicht auch neue Koalitionen schmieden. Also richtig spannend wäre in dieser Hinsicht mal die Variante Schwarz-Grün. Was dann bei der Verkehrspolitik herauskommt, das würde mich wirklich interessieren, weil dann die Grundsatzfragen, von denen ich vorhin auch gesprochen habe, dann kommen die wirklich auf den Tisch. Das ist also die Frage, inwieweit will man Verkehrswege, Neubau überhaupt betreiben und wo sollen die Schwerpunkte der Investitionen sein? Weiterhin im Straßenbau oder nicht doch eben bei umwelt- und sozialverträglicheren Verkehrsträgern? Insofern wird die Zukunft weiter spannend bleiben.
Also Sie glauben aber, privat oder staatlich ist im Grunde nur ein Nebenaspekt oder nur einer von ganz vielen Aspekten, der in der Gesamtkonstellation gar keine Rolle spielt.
Das ist richtig, das ist also wirklich ein absoluter Nebenkriegsschauplatz.
Als Politiker Dr. Karl-Heinz Dehre, der ehemalige Verkehrsminister in Sachsen-Anhalt, Vorsitzender der Kommission Zukunft Verkehrsinfrastrukturfinanzierung. Was glauben Sie denn, wie sich das da in Berlin zurechtruckeln wird in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, die jetzt ja eigentlich nur noch bleiben, anderthalb Jahre maximal ja bis zur Wahl?
Also ich gehe mal davon aus, dass diese Grundgesetzänderung noch passieren wird, aber dass das Ausführungsgesetz dann auch nicht mehr in dieser Legislaturperiode auf den Tisch kommt. Und ich habe es eben schon gehört vom Professor, dass wir dann auf die nächste Legislaturperiode warten müssen und dass am Ende des Tages die große Zielstellung steht, dass wir einen Mix brauchen zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern. Das ist ein Schlagwort, aber das gilt nach wie vor. Das ist vor 20 Jahren schon gesagt worden, wird aber auch jetzt gelten. Wir brauchen den Individualverkehr, wir brauchen aber auch den ausgedehnten Schienenverkehr in Deutschland. Und da muss man eins noch sagen, wir reden über die Maut bei der Schiene. Wir haben aber wir reden über die Maut beim LKW. Wir haben natürlich bei der Bahn auch eine Art Maus, das sind die Trassenpreise, die steigen, da spricht auch keiner drüber. Also wir haben im Prinzip schon eine Bemautung der Schiene über die Trassenpreise, die wir alle auch bezahlen. Auch das muss dazugefügt werden. Am Ende des Tages, denke ich, wird der Individualverkehr abnehmen und wir brauchen dann einen stärkeren Schienenverkehr in Deutschland.
Das sind ja schon fast grüne Gedanken. Also Sie wären für eine schwarz-grüne Koalition. Ja,
wissen Sie, das kann man mal ausprobieren. Ich könnte mir Schlimmeres vorstellen. Deswegen ist das, denke ich, auch eine Option, die man ziehen kann und ziehen muss. Auf alle Fälle würden wir dann eine spannende verkehrspolitische Diskussion in Deutschland erleben. Das ist dann sicher, ja.
Stefan Gerwens, Geschäftsführer Pro Mobilität, Initiative Verkehrsinfrastruktur. Wäre das auch eine Möglichkeit oder glauben Sie, dass die Grünen dann vieles ausbremsen, von dem Sie sagen, das muss unbedingt sein?
Wir haben mit den Grünen, stehen wir in einem guten Dialog, Erhaltung und der Ausbau bestimmter Engpässe, da haben wir gar keinen Dissens. Beim Neubau an manchen Stellen schon eher, das ist schon richtig. Und auch die Grünen haben gewisse Vorstellungen von einer Fernstraßengesellschaft, natürlich nicht einer mit privatem Kapital. Also von daher gibt es da Ansätze. Ich glaube, die nächsten Wochen werden ganz spannend, weil am 8. Dezember das Kabinett über den Grundgesetzänderung beraten und beschließen will. Und wir dann einfach bis Ostern die spannende Frage haben, kommt eine Sperre für eine private Beteiligung an der Gesellschaft ins Grundgesetz oder nicht? Und alles andere wird man dann sehen.
Wir haben 90 Minuten spannend diskutiert über das Thema privat oder staatlich. Wie werden die Straßen in Zukunft gebaut? Wie werden sie aussehen? Und wie werden sie finanziert? Das haben wir mit Ihnen getan und unseren Gästen Professor Peter Peetz, Verkehrswissenschaftler an der Leuphana-Universität in Lüneburg, mit Stefan Gerwens, dem Geschäftsführer von Pro Mobilität, der Initiative für Verkehrsinfrastruktur, und mit Dr. Karl-Heinz Dähre, ehemaliger Verkehrsminister von Sachsen-Anhalt und ehemaliger Vorsitzender der Kommission Zukunft der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung. Und die Redaktion der Sendung hatte Petra Lehnert. Das Thema morgen in der Redezeit: mehr als Skandale, Kriege und Katastrophen, wie NDR Info nach neuen Perspektiven sucht. Das ist ein neuer Ansatz, den wir seit einigen Tagen verfolgen. Und das wollen wir morgen auch in der Redezeit besprechen. Mehr als Skandale, Kriege und Katastrophen, wie NDR Info, wie wir nach neuen Perspektiven suchen. Gäste im Studio unter anderem Claudia Spiewak, Chefredakteurin im NDR Hörfunk, und Tobias Hochscharf. Er ist Professor für Medienwissenschaft an der Fachhochschule in Kiel. Sie können wie immer morgen ab 20.30 Uhr anrufen oder sich ab sofort auch im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Wir vom Team der Redezeit, die heute den ganzen Themenabend bestritten haben, danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, fürs Mitmachen. Freuen uns für Sie auf einen hoffentlich entspannten Abend. Bei uns gibt es jetzt die Nachrichten und danach Play Jazz. Heute wieder mit Michael Lages. Bleiben Sie bei uns in der Info.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.